Ja, meine Lieben, also heute Weihnachtsvortrag, wir werden ein bisschen den Bogen spannen, ohnehin bis in die Paradiesesgeschichte hinein, weil es ist ja nicht zufällig, dass der 24. nicht nur der Tag, der Christgeburtstag ist, der Weihnachtsabend ist, sondern dass er auch als Adam- und Eva-Tag gefeiert wird, wo also erinnert wird eben an die Paradiesesgeschichte. Nicht umsonst spielen wir immer zum Christgeburtsspiel vorher das Paradiesspiel, also die Paradiesesgeschichte. Und die Dinge hängen doch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und die Wurzeln für das ganze Weihnachtsgeschehen sind eigentlich schon wirklich in der Paradieseserzählung zu finden drinnen. Namentlich also auch die Geschichte, die in der Anthroposophie ja besonders wichtig ist, dass der Rudolf Steiner von zwei Jesusknaben spricht, die zur Zeitenwende, um die Zeitenwende herum geboren werden. Etwas, was man sonst außerhalb der Anthroposophie kaum einen Hinweis darauf findet, obwohl es eigentlich einmal auf den ersten Blick nicht fern liegt, wenn man sich die Evangelien anschaut, weil die Evangelienberichte sind also, gibt es deutlich zwei ganz unterschiedliche Geburtserzählungen. Also das eine ist das Matthäus-Evangelium, das die Geschichte mit den drei Königen erzählt, und die Verkündigung erfolgt hier nicht an die Maria, sondern an den Josef, interessanterweise. Und es ist also auch nichts von dem Krippelein und so und von Ochs und Eselein gesprochen, sondern es ist also gesprochen von der Anbetung der Könige oder der Magier viel mehr, die kommen, wobei im Evangelium nicht genannt ist, wie viele da kommen. Traditionell wird von drei Königen gesprochen, aber das ist eigentlich erst später dann diese Dreizahl zumindest festgehalten worden. Es gibt, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, es gibt auch Legenden von einem vierten König. Der vierte König, also diese Legende vom vierten König, die hat einen Ursprung eigentlich in Russland. Dort gibt es die Legende vom vierten König sehr stark. Und der hat eine interessante Geschichte, weil der kommt eigentlich viel zu spät. Der kommt also zur Geburt zu spät. Und zwar wird immer aufgehalten, weil er so viel Mitleid mit den Menschen hat und helfen will. Und da hilft er und dort hilft er. Und alles, was er hat, gibt er eigentlich her. Bis er endlich dann mit 33 Jahren Verspätung kommt und gerade zu Recht noch zur Kreuzigung des Christus zu Recht kommt. Und also ist eine ganz interessante Geschichte. Also das ist das eine, das ist das Matthäus-Evangelium, das von den Königen spricht, von den Magiern eigentlich spricht, von den Magiern sind erwähnt, dass sie Könige sind, ist auch im Evangelium nicht so drinnen. Und die andere Geburtserzählung ist die vom Lukas-Evangelium. Das ist eben die bekannte Geschichte mit dem Krippel, mit Ochs und Eselein, mit der Verkündigung an die Maria, also wo der Erzengel Gabriel ist, der Maria verkündigt. Und was hier zum Beispiel nicht drinnen ist, was aber im Matthäus-Evangelium drinnen ist, wo die Geschichte eigentlich viel dramatischer ist, weil dort kommt dann die Geschichte mit dem Kindermord in Bethlehem. Also Herodes erfährt von den Magiern, dass der neue König der Juden geboren werden soll, und auf das ist er also höchst eifersüchtig und versucht das also zu unterbinden, und er weiß aber nicht, wie er des Neugeborenen habhaft werden kann, weil er ihm unbekannt ist, und als Vorkehrung lässt er gleich alle Knäberlein, die zweijährig und darunter sind, wie es dann im Dreikönigsspiel heißt, lässt er umbringen. Und das Interessante ist schon, dieser eine Jesusknabe des Matthäus-Evangeliums kommt nur davon, weil sich die Familie eben auf die Flucht nach Ägypten begibt. Also die fliehen nach Ägypten und kehren erst zurück, nachdem also dieser Kindermord vorbei ist. Die interessante Frage stellt sich dann, wieso der andere davon gekommen ist, wenn es tatsächlich zwei gab. Und da sagt Steiner ganz deutlich, dass der eben einige Zeit danach erst geboren wurde. Also sie sind nicht ganz genau zur gleichen Zeit geboren, sondern Der Lukas-Knabe ist erst ein paar Monate später geboren, als dieser Kindermord bereits vorbei war. Diese Unterschiede sind also aus den Evangelien sehr deutlich. Es ist also eigentlich verblüffend, dass sich vor Rudolf Steiner noch kaum jemand so deutlich Gedanken darüber gemacht hat, dass da zwei unterschiedliche Geschichten sind. Ich meine, in der Theologie ist immer das Problem, dass sie die Evangelien in Wahrheit eh nicht wirklich ernst nehmen. Weil die meisten Erzählungen werden halt dann als Legenden genommen, als irgendwelche symbolischen Überlieferungen, die man halt nicht so genau nehmen darf in Wahrheit. Und andererseits, was hat es mit diesen zwei Jesusknaben auf sich? Naja, wenn wir zurückgehen zur Paradiesesgeschichte, haben wir ja schon mal sehr deutlich gehört, dass es dort zwei Bäume gibt im Paradies. Zwei wesentliche Bäume, die im Mittelpunkt sozusagen dieses Paradieses stehen. Der eine ist der Baum des Lebens und der andere ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und die ganze Geschichte hängt irgendwie mit diesen zwei Bäumen auch zusammen. Dort hat das Ganze seinen Ursprung irgendwo. Es heißt ja auch dann, nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva eben vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, dass sie nicht auch vom Baum des Lebens essen sollen. Also das ist dann ausgeschlossen. Und Adam und Eva fallen durch den Sündenfall jetzt in den Zustand der Sterblichkeit hinein. Das heißt, es beginnt allmählich, das Ganze ist natürlich ein langer kosmischer Prozess in Wahrheit, es beginnt allmählich die Zeit der wirklichen irdischen, stofflichen Verkörperungen des Menschen. Die fängt also da langsam an. Ist in Wahrheit ein langer Zeitraum, in dem sich das vollzieht. Es ist der Zeitraum, in dem auch die Erde sich erst verdichtet bis zum festen Element, also bis zum festen kristallinen Erdelement, das auch dem Menschen dann einverwoben wird. Denn Adam und Eva, so wie sie im Paradies sind, sind ja noch lange nicht so vorzustellen wie unsere Körper heute, nicht einmal annähernd. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen, dass dieser Adam zunächst, also im Paradieseszustand, dass der im Grunde noch die ganze Erdenmondensphäre umspannt. Also das heißt, das ist ein riesiges Wesen eigentlich und es ist zunächst einmal herabverdichtet, zunächst nur bis zum Luftelement. Das ist gemeint damit, dass Jahwe ihm den lebendigen Odem einblies, oder das ist ein Aspekt davon. Zugleich nimmt er damit auch die Seele, das Seelische auf. Das ist auch etwas Wichtiges. Dieses Seelische, das aber vorbereitet wurde, wann? Naja, bereits in dem Stadium davor, im Laufe des Sechstagewerkes. Ihr erinnert euch daran, wir haben eigentlich zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel drinnen. Das erste ist das Sechstagewerk, wo am sechsten Tag dann der Mensch geschaffen wird, auch Adam genannt wird. Und dieser Adam ist noch ein rein seelisches Wesen. Also da ist noch nichts vom Physischen dabei, vom Luftelement oder so. Da ist noch nichts vom Ätherischen im Grunde dabei, sondern es ist eigentlich ein Seelenwesen. Ein Seelenwesen, dem aber verliehen wird der Funke bereits der Ich-Kraft, indem die Elohim, die Gemeinschaft der sieben Elohim, indem sie durch das Schöpfungswerk gereift sind und gemeinsam den Menschen hervorgebracht haben, so weit gekommen sind, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern konnten. Als eine Fähigkeit, nämlich als die Fähigkeit, schöpferisch tätig zu werden. Was dann damit getan wird, liegt in der Hand dieses Ich, das dann tätig wird. Also das heißt, sie geben ihm nicht irgendeine besondere Fähigkeit noch mit, sondern nur die Fähigkeit, schöpferisch tätig zu werden. Und die muss erst entfacht werden. Also es fängt eigentlich bei Null an, kann man sagen, diese Kraft. Weil selbst wenn man sein Ich hinopfern kann, heißt das nicht, dass der es aufnimmt, jetzt all die Kräfte drinnen hat, die dieses Ich, das sich hinopfert, vorher schon erworben hat, sondern er bekommt dadurch nur die Möglichkeit, von Null anzufangen. Nichts anderes. Also dieser Ich-Begriff ist sowieso einfach was unheimlich Schwieriges, weil wir gewohnt sind, uns alles irgendwie gegenständlich vorzustellen als etwas, das man in irgendeiner Form charakterisieren kann, über das man sagen kann, es hat die und die Fähigkeiten, es ist so groß, so stark, so mächtig oder sonst irgendwas, und alles das trifft auf das Ich nicht zu, weil es ist eben nur durch das vorhanden, was es selbst aus sich macht. Das heißt, es ist eigentlich immer wieder ein Neubeginn. Und nur aus diesem Neubeginn, wenn es schöpferisch tätig wird, dieses Ich, dann wächst seine Kraft sozusagen. Aber eben das Ergebnis dieser Kraft kann man nicht weitergeben. Man kann also nur den Funken im Grunde weitergeben. Und das haben die Elohim damals gemacht. Das heißt, dieser Adam, der am Ende des Sechstagewerks entsteht, ist ein Seelenwesen mit diesem Ich-Funken im Zentrum der Seele, wenn man so will, und damit begabt mit der Fähigkeit, seine Seele zunächst einmal als erstes umzugestalten. Also von das beginnt. Das ist also der Adam, den wir zunächst haben, und dieser Adam umfasst aber zu dem Zeitpunkt noch den ganzen Seelenkosmos, den die Elohim erschaffen haben. Also man kann sagen, der Kosmos, die Welt, die die Elohim erschaffen haben, und dieser Ur-Adam, das sind identisch miteinander. Und wenn jetzt der Sprung weitergeht zur zweiten Schöpfungsgeschichte, das heißt das, was im zweiten Kapitel jetzt der Genesis geschildert wird, die Paradieseserzählung, dann haben wir es mit einem erstens einmal gewaltigen Schrumpfungsprozess zu tun, wenn man so will. Also dieses Seelische des Adam zieht sich zusammen, kann man so sagen, zieht sich so zusammen, dass er eben jetzt nur mehr diese Erden-Mondensphäre umfasst. Also das heißt, jene Sphäre, die Erde und Mond noch gemeinsam umfasst. Erde und Mond sind noch nicht getrennt zu der Zeit. Und das Zweite ist, dass eben jetzt dieser Adam nicht bloß ein reines Seelenwesen bleibt, sondern dass es erstens ätherische Kräfte aufnimmt und sogar Anfängliches aus dem Physischen heraus bis zum Luftelement eben hinein. Das ist eben mit dem in dem Moment gegeben, wo Jahwe dem Adam die Luft durch die Nase, wie es so schön heißt, einbläst, und damit zieht das Seelische des Adam jetzt ein in diese ätherisch-physische Welt bis zum Luftelement herab. Das ist der Zustand. Und das in etwa ist so, naja, man kann sagen, die Grenze, bis dorthin die ganze Schöpfung und auch damit der Adam noch unbeeinflusst bleibt von den Widersachermächten. Also das ist der reine Paradieseszustand bis zu dem Moment. Und jeder weitere Schritt führt uns jetzt dann schon heran zu einem Eintauchen in die Sphäre, in der die Widersacher wirken, die aber schon früher entstanden sind. Die sind also schon da, aber sie sind bis jetzt während der Erdenschöpfung noch nicht wirksam geworden, haben sich also noch nicht wirklich eingemischt. Aber sie beginnen einzugreifen eben ab dem Moment, wo in der Paradieseserzählung jetzt von diesen beiden Bäumen gesprochen wird, vom Baum des Lebens. Der ist noch unbeeinflusst davon, aber der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da stecken schon die Widersacher drinnen. Da steckt der Luzifer drinnen und letztlich auch der Ahriman in Wahrheit. auch wenn der erst ein bisschen später dann noch deutlicher hervortritt, aber die beiden stecken eigentlich drinnen. Und eben die Schlange, die sich herauswindet, windet sich also aus diesem Baum in Wahrheit heraus. Also sie entsteht daraus. Interessant ist, dass dann die Tiere, die jetzt geschaffen werden im Paradies, die das Paradies bevölkern, dass die zwar nicht von Adam geschaffen werden, aber immerhin von Adam benannt werden. Das ist ganz interessant. Der Adam wird dann vom Herrn gerufen und soll also den Tieren ihre Namen geben. Und diese Namen sind natürlich nichts Äußerliches, sondern der Name bedeutet im okkulten Sinn etwas, worin sich das Wesen wirklich ausspricht, also der tiefere Kern dessen. Und das hängt damit zusammen, dass in Wahrheit eben die Tiere ja dadurch entstehen, dass sie dieses Adam-Wesen aus sich heraussetzt im Zuge der Entwicklung. Also da sind jetzt die namentlich Seelenkräfte drinnen, die im Moment zumindest vom Ich des Menschen nicht bewältigt werden können, nicht umgewandelt werden können, zunächst einmal noch, und die werden herausgesetzt. Und wenn man so will, hängt das auch zusammen mit der Erkenntnis des Guten und des Bösen, denn darin liegt die Erkenntnis, dass diese Kräfte, wenn sie im Menschen verbleiben würden zu dem Zeitpunkt, würden sie als böse Kräfte wirken im Menschen. Weil eben das menschliche Ich sie zu dem Zeitpunkt nicht bändigen kann, sondern sie würden jetzt stehen dann unter dem Einfluss der Widersacherkräfte. Wenn sie herausgesetzt werden, stehen sie zunächst einmal unter dem Einfluss aber der Jahwe-Kräfte, die neutral sind, die also nicht Widersacherkräfte sind. Das heißt, die Tiere draußen kann man deswegen nicht als böse einfach bezeichnen, sondern in denen wirkt eben das große Geistige, das durch Jahwe vermittelt wird, das eigentlich ja jetzt auch bereits in gewissem Sinn etwas Höheres als ein Ich-Prinzip ist, weil die Elohim ja ihr Ich hingeopfert haben. Also sie wirken im Grunde aus einem höheren Geistigen heraus. Und das kann sehr wohl also diese Seelenkräfte, diese astralischen Kräfte, die notwendigerweise auch etwas Niederes aber haben müssen, nämlich nieder in dem Sinn, dass sie in eine dichtere Verkörperung hineinführen und tiefer heruntersteigen müssen und damit etwas haben müssen von, naja, egoistischen Kräften. Denn ohne egoistische Kräfte ist die Verkörperung nicht möglich. Weil Egoismus ist das, was jetzt zunächst einmal einen einzelnen Astralleib herausbildet. Das heißt, nicht mehr nur mehr kosmischer Astralleib, sondern jetzt entstehen einzelne Astralleiber. Das heißt, es ist auch ein Weg, der herunterführt, letztlich einmal einzelne Tierwesen dann zu haben. Im Schöpfungsbericht des Sechstagewerkes haben wir es immer nur mit der Gruppenseele zu tun. Und die Gruppenseele ist was sehr, sehr Großes, etwas sehr, sehr Umfassendes. Jetzt sind zwar die Tiere, die auf Erden sich bilden, immer noch stark mit der Gruppenseele verbunden, aber sie haben zumindest einzelne Astralleiber. Die ragen zwar weit über das einzelne Tier hinauf, und wenn man so eine Tierherde anschaut, durchdringen sich diese Astralleiber der einzelnen Tiere und bilden also sozusagen so eine gemeinsame Wolke, aber trotzdem im Prinzip hat jedes Tier seinen einzelnen Astralleib. Es hat nur nicht ein einzelnes Ich in sich. Das einzelne Ich ist immer noch das Gruppen-Ich. Aber der Mensch muss also auch diesen Weg gehen, sich einen eigenen Astralleib zu bauen. Nur das ist also gibt ihm die Möglichkeit, sich als Einzelwesen, als individuelles Einzelwesen auf Erden zu verkörpern. Also tief herunterzusteigen im Grunde. Und das Problem besteht nur darin, diesen Astralleib irgendwie von dem Ich beherrschen zu können, einmal in Zukunft. Weil das ist das Ziel. Das ist einmal das erste Ziel, das wir als Menschen auf Erden haben, unseren Astralleib umzuwandeln. Und dadurch entwickelt sich eigentlich unser Ich am allerstärksten. Und alles andere, was wir jetzt im Ätherischen tun, was wir im Physischen auch tun, wirkt zwar natürlich unmittelbar auch zurück auf die Entwicklung unseres Ichs, aber es hat eigentlich immer als Voraussetzung, dass unser Ich den Astralleib umwandelt. Und dazu mussten eben die zu starken, herabziehenden Astralkräfte ausgeschieden werden in Form des Tierreichs. Und die müssen wir aber auch immer wieder erkennen können. Also das hängt eben mit den Kräften des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen zusammen. Und wir haben immer noch jetzt natürlich genug dunkle Kräfte in uns, weil die Problematik entsteht, also als der Mensch dann in die Verkörperung gekommen ist und er gegessen hat vom Baum der Erkenntnis, ist aber zugleich den Widersacherkräften verfallen. Die haben ihm zwar das nötige Schwergewicht gegeben, sich auf Erden zu verkörpern, aber er hat jetzt in seinem Astralleib also einen Einfluss von Kräften, die sich seinem Ich bis zu einem gewissen Grad entziehen und die unter der Herrschaft der Widersachermächte stehen. Und wo zunächst einmal in vorchristlicher Zeit ein großes Kampffeld ist, wo namentlich Jahwe und mit Jahwe im Grunde die ganzen Elohim kämpfen gegen die Widersachermächte. Also in vorchristlicher Zeit arbeiten die sehr stark, um den Menschen davor zu bewahren, dass sein Ich eben untergeht im Grunde unter diesen starken Astralkräften. Weil man muss sich denken, dieses Astralische, dieses Seelische, das ja letztlich geschaffen wurde von den Elohim und das eben eine gewaltig reiche Welt ist, eben ein Mikrokosmos, der abbildet zumindest den ganzen großen Kosmos. Also wenn wir am Anfang davon gesprochen haben, der Ur-Adam hat den ganzen Seelenkosmos umfasst, das haben wir jetzt als irdisch verkörperte Menschen in seinem Astralleib nicht mehr, aber wir haben zumindest ein mikrokosmisches Abbild davon. Also gerade in unserem Astralleib sind wir am allerdeutlichsten ein Abbild von dem großen Makrokosmos. Allerdings eben mit der Störung durch die Widersacherkräfte, das ist der Haken an der Geschichte. Und in vorchristlicher Zeit eben wurde das bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen, dadurch, dass eben namentlich Jahwe diesen Widersacherkräften entgegengetreten ist, verhindert hat zumindest, dass uns diese Astralkräfte überwältigen, das heißt unser Ich überwältigen. Wieder der Haken an der Geschichte ist, das Mittel, mit dem Jahwe arbeitet, um uns zu hindern, daran ganz den Widersachern zu verfallen, sind so Dinge wie eben Krankheit und Tod zum Beispiel. Also bevor wir durch unseren Astralleib zu stark verführt werden könnten, dann wird uns eben Krankheit und Tod geschickt und dann wird sozusagen auf die Notbremse getreten, wenn man so will. Also das heißt, das sind eigentlich gute Mittel, obwohl es uns halt schwerfällt, uns hier im Leben damit so ganz anzufreunden damit. Aber im Grunde, wenn uns Krankheit geschickt wird und Tod geschickt wird, ist das also eine Hilfe zunächst einmal, dass wir nicht den Widersacherkräften verfallen, solange wir aus unserem eigenen Ich nicht fähig sind, ihnen Parole zu bieten. Und in vorchristlicher Zeit war das eben nicht der Fall. Und es wurde daher auch in der alten Einweihung, weil das Ich eben noch ganz, ganz schwach war, auch ganz deutlich dafür gesorgt, dass während des Einweihungsvorganges, das heißt, wo wir wieder in die geistige Welt zurückschauen wollen, wieder die Wurzeln und suchen wollen, wo unser geistiges, wo namentlich auch unser astralisches herkommt, wenn wir da zurückschauen wollen, dann schalten wir unser Ich zunächst einmal aus in der vorchristlichen Einweihung und mit Hilfe der Götter, wenn man so will, schauen wir also nur den großen makrokosmischen Teil, der frei ist von den Widersacherkräften. Den schauen wir und aus dieser Erkenntnis sollten wir eigentlich jetzt ein Abbild mitnehmen und das unserem Astralleib einprägen. Das ist das Wesentliche dabei. Als Nebenprodukt, wenn man so will, konnten dann die Einweihungsschüler, die diesen Schritt gemacht haben, berichten davon, was sie erlebt haben. Aber das eigentlich Wesentliche bei der Einweihung war, dass sie, indem sie diesen Prozess durchgemacht haben, sich sozusagen ein frisches Abbild dieses Makrokosmos, dieses astralischen Makrokosmos hereingeholt haben und damit ihren Astralleib durchdrängt haben und dadurch also starke, reinigende Kräfte ihrem Astralleib zugeführt haben. Und das alles aber so, dass zu dem, in dem Moment also das Ich ganz beiseite tritt, weil das also zu dem Zeitpunkt eben noch nicht fähig gewesen wäre, mit diesen Kräften umzugehen. Weil in der heutigen Zeit ist das anders. Da muss im Grunde das Ich, unser menschliches Ich, dieselbe Aufgabe übernehmen, die letztlich in vorchristlicher Zeit die Schöpfergötter übernommen haben. Also wenn man will, Jahwe oder wie immer man es nennen will. Die Ägypter haben es halt anders genannt, aber letztlich führt es auf die gleiche Wurzel zurück. Also da waren letztlich die Götter, die Schöpfergötter dahinter, die diese Aufgabe übernommen haben, die heute das menschliche Ich übernehmen muss. Das heißt, dazwischen liegt ein riesig langer Prozess. Und die Entwicklung musste oder sollte also so gehen, dass das menschliche Ich irgendwann einmal fähig wird, diese Aufgabe zu übernehmen. Um diese Aufgabe übernehmen zu können, sollte der Christus auf die Erde gesendet werden, wenn man so will, oder hat sich entschlossen, sich auf Erden zu verkörpern, nämlich als der, der im Grunde ja hinter der Gemeinschaft der Elohim als die eigentlich schöpferisch tätige Kraft steht. Auch über das haben wir gesprochen, dass wenn die Elohim schöpferisch tätig werden, was sich immer ankündigt im Sechstagewerk, dadurch die Elohim sprachen, es werde dieses und jenes, dann liegt in diesem Schöpfungswort der Impuls des Christus drinnen. Und sie sind fähig, eben als Gemeinschaft diesen Christusimpuls aufzunehmen. Also so wie es heute heißt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen, so gilt das in einer kosmischen Vorstufe eben für die Gemeinschaft der Elohim. Also wenn sie gemeinschaftlich wirken, dann kann der Christus durch sie sprechen und er ist eigentlich der, der diese Erdenschöpfung hervorbringt. Mit Hilfe der Elohim, die aber dann selber wieder zur Ausführung des Werkes sich auf weitere geistige Wesenheiten stützen, wie zum Beispiel die Geister, die hier Yom genannt werden, also die Schöpfungstage genannt werden, von denen wir auch gesprochen haben, davon, dass das eigentlich geistige Wesenheiten sind. Hat also mit unseren heutigen Tagen sehr wenig zu tun. Man kann nur höchstens sagen, also in den Tagesqualitäten heute liegen gewisse geistige Qualitäten auch drinnen, die mit diesen Schöpfungsgeistern zusammenhängen. Also wenn man die Wochentage hernimmt, kann man in Wahrheit da drin also auch diese sieben Schöpfungsgeister finden. Aber es hat nichts mit unserem Zeitbegriff in Wahrheit zu tun, sondern es sind eben geistige Wesenheiten. Und die bedienen sich jetzt wieder weiterer untergeordneter Wesenheiten, also Erzengelwesenheiten, Engelwesenheiten und dann namentlich einer ganzen Menge Elementarwesen, die die eigentlich Ausführenden sind. Elementarwesen sind dann selber keine schöpferischen Wesen mehr, also das heißt, sie haben kein eigenes Ich, sondern sind angewiesen auf die schöpferischen Impulse, die sie von oben aufnehmen. Diese Geburt aber des Christus auf Erden musste lange vorbereitet werden. Es ist also ein weiter Weg jetzt von dem Paradiesesgeschehen, vom Sündenfall, vom Abstieg des Menschen in die dichte Materie, wo er ausgesetzt ist jetzt den Widersacherkräften, also dem Luzifer, und dann von unten her dem Ahriman, der also ganz herabgestiegen ist in das Zentrum, wenn man will, der Erdenwelt. Also der wirkt eigentlich aus dem Zentrum der Erdenwelt heraus. Das wird in der göttlichen Komödie beim Dante so schön geschildert. Also da ist im Mittelpunkt der Erde die Eishölle, und das ist in Wahrheit das Reich Arimans, der von dort her tätig wird. Dem Dante war das nicht so ganz so klar, er kann nicht so deutlich zwischen Luzifer und Ariman unterscheiden, daher nennt er ihn manchmal Satan, manchmal Luzifer. Und es ist aber ganz deutlich, wie er ihn schildert, also ein Wesen mit mechanischem Flügelschlag und so fledermausartigen Flügeln. Es ist also ganz deutlich die arimanische Wesenheit, die da wirkt. Also der Ariman ist der am tiefsten da hinuntergestiegen ist. Und der Luzifer hat ihm sozusagen die Menschenseelen zugeführt, und von unten her greift jetzt der Ariman her und bewirkt diese Verdichtung und Verstofflichung dann letztlich auch des Menschen. Zu der Mensch eigentlich zunächst einmal laut Plan der Elohim, soweit die den Schöpfungsplan halt überschauen konnten, gar nicht vorgesehen war. Weil es war zwar vorgesehen, dass der Mensch einen physischen Leib bekommt, aber physischer Leib heißt nicht gleich stofflicher Leib, so wie wir ihn haben. Physischer Leib heißt, ist eine Formgestalt, wenn man so will. Im Physischen geht es zunächst einmal grundsätzlich um die Form, um eine von mir aus relativ erstarrte Form, um eine sehr feste Form, die sich abgrenzt von anderen Formen, die aber nicht stofflich fassbar ist und die daher im Grunde auch nicht sinnlich sichtbar ist. Schwer vorstellbar für uns, aber die sinnliche Sichtbarkeit kommt in Wahrheit nur durch die Wirkung der Widersacherkräfte zustande, indem sie nämlich in Wahrheit diese Form stören oder teilweise stören, zerstören bis zu einem gewissen Grad. Man kann sich anschaulich ein bisschen ein Bild davon machen, wenn man sich beispielsweise einen reinen Eiskristall anschaut, also einen Eiswürfel von mir, also einen reinen schönen Eiswürfel. Wenn der aus ganz reinem Wasser gemacht wird, besonders wenn er aus destilliertem Wasser gemacht wird, dann ist dieser Eiswürfel völlig klar und durchsichtig. Natürlich ist er auch stofflich, aber man muss schon genau hinschauen, dass man ihn sieht sozusagen. Also, er ist eigentlich ganz klar durchsichtig. Wenn das Wasser nicht rein ist, namentlich wenn ein Luftblasen oder so drin ist, dann bekommt er so was Weißliches, Undurchsichtiges, wie ein Milchglas. Nämlich warum? Weil die Kristallstruktur gestört ist, weil es nicht mehr die reine Form ist. Und das sozusagen bewirken im großen Stil die Widersacher, dass sie diese Formgestalt des Menschen, die reine Formgestalt des Menschen, die eben von den Elohim verliehen wurde zunächst, sie heißen ja auch Geister der Form, so nennt sie Steiner mit Recht auch, Geister der Form, weil sie als ihr Ziel gehabt haben, also den Menschen wirklich bis zur physischen Form herabzubilden, aber eben bis zu dieser reinen physischen Form. Die Widersachermächte zerbrechen das teilweise. Und das ist die Folge des Sündenfalls, das ist das, was zusammenhängt mit der Erbsünde. Also das schleppt man sozusagen mit, diesen Einfluss der Widersacher. Das wird fortgegeben von Generation zu Generation und es wird in einer gewissen Weise von Generation zu Generation schlimmer, weil eben die Widersacher immer stärker wirken. Also ihre Wirkung nimmt ja immer mehr zu in Wahrheit. Und das geht eben bis ins Physische hinein. Und wir sind heute längst in einer Zeit drinnen, wo nicht nur das Ich, sondern eben vor allem auch das Physische des Menschen in höchster Gefahr ist, zerstört zu werden im Grunde. Und um dem entgegenzutreten, muss eine stärkere Macht, eine stärkere Kraft noch bis ins Erdenleben hinein eingreifen, als sie durch die Elohim gegeben ist. Die sind also im Grunde zu schwach, diesen Prozess aufzuhalten. Und stark genug ist im Grunde nur die Christuskraft. Aber dazu muss sie sich wirklich in diese Sphäre herabbegeben und sich also verkörpern in einem menschlichen Leib, der auch unter, letztlich in gewisser Weise unter dem Einfluss dieser Widersacherkräfte steht und trotzdem aber diesem Christus eine Verkörperungsmöglichkeit bietet. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass das eine ganz gewaltige kosmische Aufgabe ist, sowas zu bewerkstelligen, weil man denke sich als eine Schöpferkraft, die den ganzen Kosmos hervorgebracht hat. Und Schöpferkraft heißt umgestalten, ununterbrochen umgestalten. Und das soll sich jetzt in ein ganz enges menschliches Leibesgefäß hineinzwängen, das noch dazu von Materie erfüllt ist. Das heißt, dass dem Umgestaltungsprozess einen immensen Widerstand liefert. Nicht, dass dieses Geistige diesen Widerstand nicht überwinden könnte. Nur, wie würde es ihn überwinden als Einfachstes? Nein, indem es ihn sofort zerstäubt. Also im Grunde wäre das Normale, in dem Moment, wo diese Schöpferkraft eintaucht in dieses Leibesgefäß, wird das also zerbröselt in 100.000 Stücke. Weil im Grunde tut der Geist nichts anderes, umgestalten. Und wenn das einen Widerstand leistet, dann zerbricht es das Ganze einfach. Weil der Geist sagt nicht, aha, naja, jetzt bin ich da halt im Kerker drin und mache halt Ferien, weil ich kann nichts tun. Dazu ist also der Christus nicht auf Erden gekommen, sondern er wollte hier wirken und dieses Gefäß umgestalten. Also das heißt, die Formgestalt namentlich des Menschen zu retten, die von den Elohim in reiner Form vorgesehen war, die durch die Widersacher zerstört wurde, dieses Leibesgefäß, diese physische Form, das also zu retten. Und wenn man so will, der Bonus bei der ganzen Sache ist aber noch ein ganz großer. Das Leibesgefäß, das von den Elohim ursprünglich vorgesehen war, war ein menschheitlich allgemeines. Das heißt, im Grunde wäre die Entwicklung dahin gegangen, dass alle Menschen die gleiche physische Form hätten. Es hätte sich zwar in jedem ein einzelnes Ich inkarniert, aber grundsätzlich wäre einmal von Haus aus die Form eine gemeinsame gewesen. Und es wäre also sehr, sehr schwer gewesen und ein sehr langer Weg hin zur Individualisierung zu kommen. Indem die Widersacher hineingewirkt haben in die ganze Geschichte, ist als erstes das passiert, dass die eigentlich menschheitlich einheitliche Form, also dieses Idealbild, dass das nach Menschengruppen aufgeteilt wurde. Daraus sind dann später die Rassen und die Völker entstanden, also mit dem hängt es zusammen. Und damit hängt aber auch zusammen, dass dann ein Volk am nächsten diesem Urbild blieb, also das auserwählte Volk, eben das jüdische Volk, das israelitische Volk zunächst einmal. Also das in vorchristlicher Zeit eben jenes Volk war, das am reinsten noch dieses Urbild erhalten hat, also wo am wenigsten diese Störungen hineingekommen sind. Was durch den Christus hineinkommt, ist aber jetzt eine ganz andere und noch viel höhere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, dass der Christus dem menschlichen Ich hilft, eine eigene, individuelle, physische Form auch seines Leibes aufzubauen. Und mit physischem Leib, um es noch deutlich zu sagen, meine ich immer jetzt diese Formgestalt, nicht unser Stoffliches. Das ist also sozusagen nur die Verunreinigung des Stoffliche, wenn man so will. Womit ich also keineswegs aber sagen will, dass unsere Verkörperung auch unter diesen Bedingungen etwas Schlechtes oder etwas Unnötiges war. Weil nur durch dieses ganze Geschehen auch erst die Möglichkeit entstanden ist, dass der Mensch dieses Leibesgefäß eben individualisieren kann mit der Hilfe des Christus. Also diese Inkarnation des Christus, die sollte vorbereitet werden. Und auf das zielt ja jetzt das Weihnachtsgeschehen hin, also diese Inkarnation des Christus vorzubereiten. Vorzubereiten. Weil auch das ist ja jetzt der große Unterschied in dem, wie die Anthroposophie oder wie Rudolf Steiner eben schildert, das Geschehen der Weihnachtszeit und wie es die äußeren Konfessionen schildern, weil für die ist ja eigentlich, also das Weihnachtsfest und Christgeburt, das ist eigentlich dasselbe irgendwo. Und das ist aber nicht ganz so einfach, weil die Geburt des Jesus oder der beiden Jesusknaben, die eben in den beiden Evangelien geschildert werden, ist noch nicht die Inkarnation des Christus, sondern die wird erst vorbereitet durch die Geburt dieser beiden Jesusknaben. Es ist ja schwierig, die ganze Geschichte. Obwohl es in den Evangelien in Wahrheit drinnen steht, also es ist nicht so von der Hand zu weisen. Also so gesehen war Steiner nicht ganz der Erste, der aufmerksam wurde, weil auch die Gnostiker wurden teilweise aufmerksam, nur sie konnten es nicht ganz richtig interpretieren. Das ist der Punkt. Aber sie sind auch sehr deutlich zu dem Standpunkt gekommen, dass mit der Geburt des Jesus oder der Jesusknaben noch nicht die Christusgeburt gegeben ist oder die Inkarnation des Christus gegeben ist. Also es geht einmal um die Geburt von zwei Jesusknaben. Also das heißt von zwei ganz besonderen Menschen, sagen wir es einmal so. Und diese zwei ganz besonderen Menschen haben auch zwei ganz besondere Leibesgefäße, wenn man so will. Was müsste das Besondere an diesen Leibesgefäßen sein? Naja, wir bräuchten einmal ein Leibesgefäß, das so weit wie möglich vom Einfluss der Widersacher frei geblieben ist. Weil nur ein solches Leibesgefäß die Möglichkeit gibt, dass das Christus-Ich, also diese kosmisch-schöpferische Kraft, sich da hineinbegibt, ohne gleich dieses Gefäß zu zerbrechen. Es muss also so bildsam wie möglich sein, um überhaupt diesem geistigen Einfluss der Christuskraft standhalten zu können, über eine gewisse Zeit zumindest. Also wir brauchen ein Leibesgefäß, das im Grunde von der Erbsünde frei geblieben ist oder weitgehend frei geblieben ist. Wir brauchen aber andererseits auch ein Leibesgefäß, in dem ein ganz besonderes Ich drinnen wohnt, ein Ich, das schon sehr viele irdische Inkarnationen durchgemacht hat, das heißt ein sehr weit entwickeltes Ich. Weil was wäre der vollkommenste Mensch auf Erden, den man sich jetzt zunächst einmal denken kann? Einer, der ein so reines Leibesgefäß hat und der zugleich ein ganz hochentwickeltes Ich hat. Das wären die beiden Dinge, die sich vereinbaren müssten miteinander. Die aber im Grunde unvereinbar sind, weil jedes Leibesgefäß, das durch viele Inkarnationen durchgeht, geht auch durch den beständigen Einfluss der Widersacherkräfte. Dem können wir uns hier gar nicht entziehen. Und auch ein menschliches Ich, das jetzt nach einem langen, langen Prozess, das heißt nach langen, vielen, vielen irdischen Inkarnationen jetzt sehr reif geworden ist, hat aber auch von Null anfangen müssen auf Erden im Grunde. Weil jedes Ich fängt einmal mit Null an. Und dort, wo es einmal bei Null steht, ist der Einfluss der Widersachermächte einmal überwältigend. Das heißt, am Anfang seiner Entwicklung hat auch dieses Ich, das vielleicht später nach Jahrtausenden sehr hoch entwickelt ist, diesen Einfluss der Widersacherkräfte sicher nicht standhalten können. Und dieser Einfluss der Widersacher sitzt jetzt in allen seinen Leibesgliedern drinnen und sitzt so vehement drinnen, dass er das im Grunde auch diese Wirkung in die nächsten Inkarnationen mitschleppt. Das ist nämlich die Problematik. Weil wenn der Mensch stirbt, legt er zwar die Leibeshüllen ab und kommt zu einer neuen Inkarnation wieder herein und baut sich ein neues Leibesgefäß mit all den Erfahrungen auch drinnen, die das Ich jetzt mitgenommen hat. Also das Ich kann dann schon etwas tun dabei. Aber all das, was wir zerstört haben im Grunde oder zugelassen haben, dass es durch die Widersacher zerstört wurde, das müssen wir auch wieder irgendwo schlucken in einer gewissen Weise. Das ist nämlich im Grunde das, was wir als Karma, als Schicksal mit uns mitschleppen. Das schleppen wir in unserem Ätherleib mit, in unserem Astralleib mit und auch in unserem physischen Leib letztlich mit. Und gerade in den ersten Inkarnationen, wo das Ich so schwach war, wo zwar die Hilfe der Götter natürlich irgendwo noch sehr stark da war, aber trotzdem, da ist unheimlich viel, viel Schaden angerichtet worden. Das ist im Übrigen das, weil ich vorher die göttliche Komödie von Dante erwähnt habe, wenn er die Hölle schildert. Und man fragt sich, ja, wo ist jetzt diese Hölle? Was hat das zu tun, wenn man das mit dem anthroposophischen Bild vergleicht? Man sagt also, der Mensch nach dem Tod legt die Leibesgefäße ab und dann geht er durch eine Läuterungszeit. Gut, in der Läuterungszeit wird also alles das abgestreift, was man nicht mitnehmen kann ins Geistige hinein. Das bleibt also halt in der Erdensphäre. Und dann geht man durch die geistige Welt durch und dann baut man sich langsam wieder einen neuen Leib. Ja, und was ist jetzt die Hölle? Ja, mit der Hölle hat genau das zu tun, was wir da abgelegt haben. Genau diese Kräfte müssen wir zumindest bis zu einem gewissen Grad uns wieder in die irdische Inkarnation aufnehmen. Vielleicht nicht immer in jeder Inkarnation alles, aber letztlich müssen wir alles das, was zerstört wurde durch den Einfluss der Widersacher, denen das Ich also noch nicht entgegentreten konnte, wir müssen das wieder irgendwann in Ordnung bringen. Das ist also, wie soll ich sagen, das Geheimnis des ganzen Schöpfungsprozesses, dass alles das, was als Schöpfung hervorgebracht wird, im positiven wie auch im negativen Sinn, nur durch das Wesen wieder vergeistigt werden kann, das das hervorgebracht hat, das mitgewirkt hat daran sozusagen. Und eben all die Fehler, die in uns passieren, man kann sagen, naja, das haben die Widersacher gemacht, ja, aber das Ich hätte ihnen eigentlich entgegentreten müssen. Und was zerstört wurde, liegt also in unserem Aufgabenbereich, in unserem Verantwortungsfeld letztlich. Und das heißt, nur wir können es wieder auflösen. Das ist der Punkt. Das kann keine Gottheit für uns machen, das kann nicht einmal der Christus für uns machen. Er kann uns nur unterstützen dabei. Aber es ist niemand da, der das für uns auflösen kann. Und wir sind das geistige Wesen, das in der ganzen Weltentwicklung bis jetzt am tiefsten herabgestiegen ist. Und das heißt, am meisten von diesen negativen Kräften auch zu bewältigen hat.
Ja, sagst du mal ein Beispiel, genau.
Naja.
Wie komme ich jetzt mein Karma wieder rein?
Werden wir noch dazu kommen. Ich werde das noch deutlich Bezug nehmen, wo die Stärkung nämlich herkommt, dieses Karma zu bewältigen. Aber das ist die große Aufgabe. Und es ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Diese Dinge sind da, die bleiben mit unserer Erdensphäre verbunden. Auch wenn wir nach dem Tod, also den Weg durch die geistige Welt durchgehen, wenn wir zurückkommen, treffen wir mit großer Treffsicherheit wieder genau auf diese Kräfte und haben sie in uns. In jeder Inkarnation zumindest einen Teil davon und wir müssen bis zum Ende unserer irdischen Inkarnationen alles das aufgearbeitet haben. Wenn wir das alles aufgearbeitet haben, wenn wir es menschheitsweit das alles aufgearbeitet haben, dann wird die Hölle aufgelöst im Grunde. Die Hölle ist nämlich nichts anderes als dieser Pinkel. Und der ist mit der engsten Erdensphäre verbunden. Daher schildert es Dante ganz richtig, dass das mit dem Inneren der Erde etwas zu tun hat. Geistig gesehen natürlich. Also wenn man jetzt eine Tiefseebohrung oder was macht, wird man nicht darauf stoßen direkt. Also man muss halt seelisch-geistig hineingraben. Aber dann kommt man genau auf diese Sphären. hat Steiner ja einmal geschildert, auch die neuen Schichten des Erdinneren, und die natürlich geistig zu nehmen sind, nicht, oder seelisch zu nehmen sind, ätherisch zu nehmen sind, also bis ins Ätherische geht diese Schichtung hinein. Ja, sie geht sogar bis ins Physische hinein, aber nicht ins Stoffliche. Physisch im Sinne von Formgestalt, das ja auch die Erde hat. Also bis dort hinein geht es sogar.
Bis zum Zersplitter, was ich noch mal erinnern
kann. Ja, genau, das spielt eine große Rolle drinnen. Mit dem Zersplitter hängt viel zusammen, unter anderem eben auch, dass diese Kräfte, diese negativen Kräfte aufgeteilt werden und dass wir in jeder einzelnen Inkarnation dann halt mit einem Teil davon uns wieder beschäftigen müssen. Das heißt, jede Inkarnation hat eine bestimmte Aufgabe und die Aufgaben werden in der Zukunft immer schwieriger werden. Also was wir jetzt im Moment karmisch ablegen, sind eher die Vergehen aus der jüngeren Vergangenheit. Die großen Brocken aus der ersten Menschheitszeit, wo wir durch den Einfluss der Widersacher so viel negative Dinge aufgenommen haben, denen das Ich eben überhaupt noch nicht Herr werden konnte, die harren noch auf uns. Und das sind die wirklich schlimmen Dinge dann. Also da steht uns nur einiges bevor. Also ich würde das nicht glauben, es wird leichter.
Also wer ist jetzt dafür verantwortlich für mein Karma? Wenn ich jetzt mein Ego aus meiner Persönlichkeit hier, ich kann mich an nichts erinnern.
Das ist richtig, das ist richtig. Das heißt, unser irdisches Ich, unser Ego, wenn man so will, weiß zunächst einmal noch wenig davon. Unser wirkliches Ich, unser geistiges Ich, das im Grunde darüber steht, weiß es sehr wohl oder weiß es mit Hilfe des uns begleitenden Engels. Und von daher kommen aber immer wieder Inspirationen hinein, die entweder unbewusst erfolgen. Wenn sie unbewusst erfolgen, dann sind es genau die Kräfte, die uns unserem Schicksal zuführen. Das heißt, wir lösen unsere Aufgaben, indem uns das Schicksal in diese oder jene Aufgabe hineinstürzt. Da wissen wir zwar aus unserem Ego nichts, im Gegenteil, wir jammern und sagen, wieso passiert mir das? Das ist das, was ich wohl am wenigsten hätte wollen. Und in Wahrheit ist es unser eigener Wille, unseres wirklichen Ichs, das führt uns dorthin. Also gerade die Dinge, die uns am unangenehmsten sind, wo wir sagen, nein, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin so arm, warum passiert mir das? Dann müssen wir eigentlich sagen, es ist unser eigenes Ich, das es will. Es ist keine Strafe, es ist bei Gott nicht eine Strafe, die von oben verordnet ist, sondern es ist eine Aufgabe, die wir uns selbst gesetzt haben, auf dem Weg durch die geistige Welt nach dem letzten Tod, wenn wir durchgegangen sind zur neuen Inkarnation herunter. Also da planen wir das im Grunde mit Hilfe der geistigen Welt.
Muss ich mich jetzt selbst finden?
Im Grunde wirkliche Selbstfindung heißt, etwas von dem mitzubekommen, sozusagen ins Bewusstsein zu bekommen, von dem, was ich mir als Schicksalsaufgabe für dieses Leben vorgenommen habe. Weil dann kann ich sozusagen aus eigenem bewussten Willen her tun, wo mich sonst das Schicksal unbewusst hinführt. Und wir stehen heute in der Zeit, wo man das einfach akzeptieren muss irgendwo. Das ist genau der Punkt, warum sich heute viele Menschen total, und namentlich im westlichen Kulturkreis, sträuben dagegen. Die Tatsache, ich sage jetzt bewusst einmal, die Tatsache der wiederholten Erdenleben aufzunehmen. Weil dann heißt, jetzt für alles das, was mir zusteht, weil ich sage, ich bin so arm, mir passiert das, jetzt soll ich noch selber das gewollt haben, ich spinne es ja. Nichts weniger habe ich gewollt. Aber das ist die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben.
Ist das jetzt, okay, versuche von meinem Ego wegzugehen, trifft das eigentlich nur meinen Körper, meinen physischen, also
den Körper
ist ja nur nicht, aber nicht an den
Finger. Richtig. Es trifft halt peinlicherweise im Grund alle unsere Leibeshüllen, das heißt, es trifft den physischen Leib, es trifft den Ätherleib letztlich, es trifft den Astralleib. Und der schmerzliche Prozess besteht darin, nämlich aus allen dreien letztlich all das auszuscheiden, was durch die Widersacher zerstört ist drinnen. Und das ist aber schmerzlich, weil schon im Astralleib, wenn ich irgendwelche Süchte habe, ich bin süchtig nach dem oder jenem, was mir Lust bereitet, dann ist es äußerst unlustvoll, diese Kräfte auszuscheiden. Am ehesten war es dieser Süchtiger, nicht wahr, wenn der vom Heroin abhängig ist oder was, da geht ja das Ganze, die Wurzel hat sich im Astralleib, dort fängt es an, indem es Sucht wird, geht es aber bis in den Ätherleib hinein, das heißt, es wird eine Gewohnheit, ich kann gar nicht mehr weg, es ist nicht nur ein plötzliches Ich möchte, sondern es kommt immer wieder, ich kann nicht leben ohne dem, und es hat sogar einen Einfluss bis ins Physische hinein. Und das herauszureißen ist immens schwierig und kann aber in Wahrheit heute dauerhaft nur dadurch gehen, indem ich das Ich dabei unterstütze, das loszuwerden. Und das kann am besten aber nur entstehen dadurch, dass ein anderes Ich hilft. Aber hilft nicht, indem es die Aufgabe übernimmt, sondern indem es also dem Ich selber die entsprechenden Anregungen gibt, selber damit fertig zu werden. Und vor allem ein bisschen hilft jetzt die Widersacher, die natürlich sofort heranstürmen und verhindern wollen, dass diese Reinigung passiert. Mithilft, diese in die Flucht zu schlagen. Aber die eigentliche Umwandlung muss das individuelle Ich letztlich selber machen. Da führt nichts vorbei. Das kann niemand anderer für ihn machen. Und daher sind bei so einer Entziehungskur, das ist beinhart. Das ist nicht was, wo man dann sagt, naja, ich schaue, dass der möglichst gut geht und denke, das ist ein harter Prozess, da durchzugehen. Und man tut ihm nichts Gutes, wenn man sagt, er spart jetzt alle Schmerzen dabei. Und irgendwann, wenn das Ich stark genug geworden ist, das heißt, dass es dieser Dinge Herr wird, dann schafft es das aus eigenem heraus zu sagen, ich weiß, ich muss diese Schmerzen unter Anführungszeichen bewusst auf mich nehmen, um loszuwerden. Die Schmerzen sind nichts anderes als Ausdruck dieses Läuterungsprozesses. Sie sind nichts anderes. Sie sind also nicht in Wahrheit Ausdruck eines Zerstörungsprozesses, sondern eines Heilungsprozesses in Wahrheit. Eines Heilungsprozesses, den wir letztlich nur selber machen können. Aber wir brauchen Hilfe dazu.
Und Christus.
Richtig. Weil was wir heute selber machen können, also was wir wirklich selber schaffen können im Prinzip, ist, wir können unseren Astralleib selber so weit reinigen, dass er wiederhergestellt wird. Das kann im Prinzip unser Ich heute, aus eigener Kraft. Da brauchen wir nicht einmal die Hilfe des Christus dazu. Sie ist trotzdem eine Unterstützung dabei, aber wir brauchen unbedingt bereits die Christuskraft, um namentlich bis in unseren Ätherleib hineinzuwirken. Soweit ist unser Ich noch nicht, dass es das also genügend machen könnte.
Wenn es das Ich schon kann, was habe ich mit sich zu tun?
Oder? Ja. Naja, was das Ich schon kann, naja, es hat eben die Aufgabe, mit dem Astralleib fertig zu werden, in dem aber all diese negativen Dinge noch drinnen stecken. Und da ist eben mehr als genug drin. Und das sind diese Bilder, die eben namentlich der Dante schildert, da im Inferno. Das ist namentlich das, was in unserem Astralleib drinnen sitzt. Und man kann es sich gar nicht schlimm genug vorstellen, in Wahrheit. Es ist ganz, ganz schlimm. Und das ist aber besonders wichtig, also wenn man jetzt einen geistigen Entwicklungsweg gehen will, das heißt bewusst diese Arbeit in die Hand nehmen will, dann muss man sich darauf vorbereiten, welchen Dingen ich da begegne. Das ist zum Beispiel die Begegnung mit dem Doppelgänger oder mit dem kleinen Hüter der Schwelle. Da schaut man mal an, was da vorhanden ist. Und das ist ein grässliches Bild in Wahrheit. Und es wäre ganz schlimm, da hat uns der Luzifer, wenn wir sagen, ja, also aus dem Ich heraus, wir erheben uns ins Geistige, wir schauen es auf die wunderschöne geistige Welt und vergessen ganz, was da unten ist. weil das ist die unangenehme Seite davon. Und wir erfreuen uns sozusagen an der geistigen Welt. Wir sollen uns erfreuen daran, wir sollen Kräfte daraus schöpfen, weil das Ich lebt ja davon, dass es aus dem Geistigen was herunterholt und sich zu eigen macht. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite, ich muss wissen, mit was habe ich da unten zu kämpfen. Weil je mehr ich von oben hereinholen will, umso mehr stürmen von unten die Widersacher an und wollen das verhindern. Und sie haben genug Potenzial bereits jetzt in unserem Astralleib drinnen, mit dem sie operieren können. Also da ist genug drinnen und die spielen dann natürlich auch genial wie auf einer Klaviatur mit diesen Dingen und holen genau die Dinge heraus, die dem entgegenstehen, was wir gerade geistig hereinholen wollen. Und wie groß die Gefahr ist, sieht man also in allen Gemeinschaften, wo geistiges Streben gemeinsam betrieben wird, und zwar aus dem Ich heraus. Ich meine, nehmen wir an, wir gehen in ein buddhistisches Kloster oder wo das eine, nämlich buddhistisches Kloster im alten Sinn, wie es in vielen aber noch auch heute gepflogen wird, da wird nicht an das einzelne individuelle Ich noch appelliert. Sondern da ist es eben die Gemeinschaft, die wirkt das heißt, es ist nicht das individuelle Ich, das mit diesen Dingen fertig werden muss. Aber da stehen wir im Grunde nur in der vorchristlichen Zeit. Das ist also eine Nachwirkung von dem damals. Und der Buddha, wie er vor Christi Geburt verkörpert war auf Erden, also der historische Gautama Buddha, der etwa im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, den Buddhismus, wie er ihn gebracht hat, war eben für die vorchristliche Zeit, wie er ihn damals gebracht hat. Und dieser buddhistische Impuls musste erst erneuert werden, sodass er wirklich für das einzelne individuelle Ich brauchbar ist. Werden wir noch darauf kommen, es hängt nämlich mit dem einen der beiden Jesusknaben zusammen, auch ganz stark. Aber in der Form, wie es damals gemacht wurde, nützt es uns heute nichts mehr. Das heißt, alle geistigen Strömungen, die nicht auf das individuelle Ich sich beziehen, führen nicht in die Zukunft in Wahrheit. Das sind Impulse letztlich, die problematisch sind. Auch wenn sie scheinbar im Moment funktionieren, weil diese Gemeinschaften, diese geistigen Gemeinschaften funktionieren in der Regel sehr gut. Aber es führt trotzdem nicht in die Zukunft. Es bildet so, wie soll man sagen, so eine kleine Insel der Seligen, die aber sich isoliert dann vom Rest der Welt. Das hat dann auch für die Welt insgesamt gar keine so eine positive Wirkung. Und es führt dann immer mehr in die Gefahr, dass diese ganze geistige Bestrebung in den luziferischen Bereich hineinkommt. Das ist das Problem also der ganzen östlichen Einweihungsmethoden, wenn sie nicht verwandelt werden, wenn sie nicht weiterentwickelt werden durch das, was durch den Christusimpuls hereingekommen ist. Und wenn man aber jetzt auf die moderne Einweihung, wenn man sie so nennen will, geht zu der eben die Anthroposophie oder auch die Rosenkreuzer Strömung oder solches zählen, dann wird da auf das einzelne individuelle Ich gesetzt. Und da sieht man sofort die Problematik, wenn man diesen Weg anfängt, ist man konfrontiert mit all dem, was im eigenen Astralischen drinnen steckt, an negativen Kräften, an gefährlichen negativen Kräften. Und man kann sagen, genau in dem Maße, in dem das Ich versucht, sich geistig weiterzuentwickeln, in dem Maß stürmen die Widersacher an und versuchen, diese Kräfte ins Spiel zu bringen. Und versuchen, die jetzt an die Oberfläche zu bringen, die vorher eben noch durch die guten geistigen Wesenheiten, verschlossen gehalten wurden, sagen wir so. Sie können uns nicht helfen, sie zu verwandeln, in Wahrheit, aber sie können uns helfen, sie zumindest wegzusperren, solange bis unser Ich reif ist, damit umzugehen. Wenn ich aber geistige Entwicklung mache, das heißt, mit dem Ich einen Schritt weiterkommen will, muss ich aber auch wissen, dann muss ich einen Teil dieser Aufgabe selber übernehmen. Weil Darwin besteht die geistige Entwicklung in Wahrheit. Die besteht darin, also, dass man ein bisschen was von dem, was jetzt noch unter Druck gehalten wird, unter dem Deckel gehalten wird von den hohen geistigen Wesenheiten, dass wir das jetzt selber bändigen müssen. Darin besteht die Aufgabe. Aber das funktioniert halt alles nicht so reibungslos, wie wir uns das wünschen, sondern man hat damit zu rechnen, dort wo geistige Entwicklung auf Basis des individuellen Ich passiert, dass sofort sowas hervorkommt. Also da muss man unheimlich wachsam sein. Und daher in allen geistigen Strömungen, die auf dem Ich-Prinzip aufbauen, ganz bewusst aufbauen, ist damit zu rechnen, dass also das hervorschießt. Und das sieht man am besten in Wahrheit in der anthroposophischen Bewegung, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Da denkt man sich, muss man sich im Grunde auf den Kopf greifen, was da alles an Dingen passiert ist, an Zerwürfnissen, an Streitereien bis in unsere Zeit hinein, wo man sich denkt, bitte ziehen die wirklich geistig am gleichen Strang oder wie ist das? Und jeder behauptet Recht zu haben und kämpft bis aufs Blut gegen den anderen. Aber mit dem muss man rechnen, also mit der Gefahr muss man einfach rechnen, man muss nur wissen, man muss ganz, 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 ganz bewusst darauf schauen, was ist da mit den eigenen Kräften drinnen, die durch mein Karma, durch mein Schicksal, das ich mir über viele, viele Inkarnationen aufgehäuft habe, was ist da los, was habe ich da zu bewältigen, welche Kräfte muss ich verwandeln in mir? Das ist die allerwichtigste Aufgabe, die wir haben. Und das heißt, darum ist aber irgendwo das Thema mit Dante da mit seiner göttlichen Komödie so brandaktuell, wir müssen in diese Hölle hineinschauen, in unsere eigene Hölle. Also wie hat es der Jean-Paul Sartre hat in seiner geschlossenen Gesellschaft hat er so einen prägnanten Satz geprägt, der Falsche im Grunde gar nicht sein kann. Äußerlich ist er völlig richtig, aber geistig gesehen ist er völlig falsch. Der Satz heißt, die Hölle, das sind die anderen. In Wahrheit heißt, die Hölle ist in mir. In mir ist sie. Ich kann nicht sagen, die Hölle bin ich, das wäre falsch, weil im Ich liegt sie nicht, sondern sie liegt in unserem Astralleib, aber in unserem eben. Und die anderen sind nur die, die uns das Schicksal zuführt, um da immer wieder zu bohren drinnen und das immer wieder aufzuwühlen. Das ist nämlich die große Aufgabe, die anderen Menschen haben, mit denen wir durch unser Schicksal zusammenstoßen, wo es halt Funken schlägt, dass wir eigentlich selber uns die zuführen, damit sie uns bewusst machen, welche Aufgabe wir uns vorgenommen haben für die Inkarnation. Das heißt, alle unsere Feinde, das kann man mal durchweg sagen, ein wesentlicher Punkt ist, dass sie uns aufmerksam machen auf unsere eigenen Probleme. Wir müssen vielleicht kämpfen gegen sie im äußeren Sinn, weil sie uns jetzt alles, was wir aufbauen wollen, zerstören. Aber wir müssen uns dabei bewusst sein, die eigentliche Aufgabe besteht darin, mit uns, mit unserem eigenen Ego, mit unseren eigenen negativen astralischen Kräften zu kämpfen. Das ist die Aufgabe. Umgekehrt natürlich genauso. Für unsere Gegner gilt genau dasselbe. Da sind wir halt wieder das Spiegelbild dazu. Also wir helfen in Wahrheit einander gegenseitig. Aber das müssen wir erst einmal durchschauen. Heißt sicher durchaus nicht, dass wir immer sanftmütig mit unseren Gegnern umgehen müssen. Das ist schon klar, da können einmal auch die Fetzen fliegen. Aber wir müssen also sehr eben darauf aufpassen, was wir dabei in unserem Herzen tragen. Dass wir uns nicht vergiften lassen. Dadurch, weil dann erreichen wir genau das Gegenteil. Dann wird unser eigenes Seelisches noch mehr vergiftet, wenn wir Hass auf unsere Gegner entwickeln und so weiter.
Bin ich dann für andere auch ein Widersacher?
Naja.
In dem Sinne.
Naja.
Oder andere für mich. Ja.
Also Widersacher eigentlich nicht. Eigentlich ist es eine Hilfe. Eine Hilfe, sich der eigenen Schwächen bewusst zu werden. Eigentlich dafür die Hilfe. Nicht wahr? Weil es wird uns das Spiegelbild vorgehalten. Es ist, man kann halt fast zu 100% sagen, Selbsterkenntnis haben wir am stärksten dadurch, was uns alles von außen als Aufgaben entgegenkommt und meistens als Widerstände entgegenkommt. An dem erkennen wir eigentlich, wie es naja, zunächst einmal um unser Astralisches beschaffen ist und welche Aufgaben wir da zu erfüllen haben. Das erkennen wir daran. Und es ist auch so typisch, dass uns in unserem Schicksal gewisse Aufgaben so lang präsentiert werden, bis wir eben damit fertig werden. Und sie werden uns immer ein bisschen heftiger präsentiert. Weil anfangs geht es so sanft noch, dass man es leicht sagt, geht mir nichts an. In zwei Tagen habe ich das wieder vergessen und warum soll ich mich ändern? Ich bin, wie ich bin und Ende. Nur in Wahrheit ist es nicht ich bin, wie ich bin, sondern es ist unser Astralisches und zwar eben gerade die Seite, die unser Ich noch nicht in den Griff bekommen hat. Also gerade das, was ich in Wahrheit nicht bin, sondern was höchstens meine Fehler aus der Vergangenheit sind, die dadurch entstanden sind, dass mein Ich noch zu schwach war, um den eigenen Astralleib umzugestalten. Das ist das Problem. Also, und mit dem müssen wir fertig werden. Also heißt unterm Strich, geistige Entwicklung bedingt, wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, unbedingt. Und wir müssen das als Anthroposophen ganz, ganz intensiv tun. Weil selbst also, wenn wir Anthroposophie sozusagen auf der ersten Ebene nur bearbeiten, das heißt versuchen einmal gedanklich die ganze Sache zu durchdringen, noch nicht vielleicht beim Erleben sind, noch gar nicht beim Hellsehen oder was sind, das sind ja alles weitere Schritte, aber selbst auf der ersten Ebene passiert etwas. Allein wenn wir diese Gedanken denken, sind das Gedanken, die bereits ins Geistige hineinführen und damit wird eine Entwicklung angestoßen und damit wird angestoßen, dass diese Kräfte von unten zu rumoren beginnen. Das ist eins zu eins zu erwarten. Und wenn man dann nicht wachsam ist, dann passiert genau das, was alles passiert ist. Und denkt nur bitte daran, ich denke, ihr kennt alle so ein bisschen die Geschichte, was sich alles in der anthroposophischen Gesellschaft abgespielt hat, schon zu Steiners Zeiten und namentlich dann nach seinem Tod, wie da der ganze Vorstand miteinander zerstritten war. Ich meine, Marie Steiner und Albert Steffen und weiß Gott, was alle, die dabei waren, Ida Wegmann, und das waren doch bitte wirklich wahrscheinlich die Auserwähltesten, weil sonst hätte sie Steiner nicht eingesetzt für den Vorstand. Also diesen Vorstand der Gesellschaft der Weihnachtstagung hat ja der Steiner selber eingesetzt. Also, und da hat er doch sicher die genommen, die er als befähigst gehalten hat. Und dann sind also Klüfte aufgetreten dazwischen, die Ärger nicht sein hätten können, die also im Grunde den ganzen Vorstand auseinandergesprengt haben. Im Grunde kommt keiner mehr mit den anderen. Also es ist ganz auseinandergegangen. Also das muss uns eine Mahnung sein. Also wenn selbst solche Menschen, die sicher weit, weit fortgeschritten sind, also einfach dem nicht Herr geworden sind. Also das zeigt uns die Größe der Aufgabe, die damit verbunden ist. Und dass man das also einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Und das ist aber die Aufgabe, die wir im Grunde selber bewältigen müssen. Das ist einmal die Aufgabe, die wir selber bewältigen müssen. Die tiefere Aufgabe, eben unseren Ätherleib zu verwandeln und die Schäden, die da drinnen vorliegen, aufzuarbeiten, das schaffen wir, so wie wir heute sind, alleine überhaupt nicht. Oder nur zu einem ganz geringen Teil. Und da ist sehr wesentlich die Christuskraft, die uns hilft. Und die uns aber so hilft, dass sie unserem Ich dabei die Freiheit trotzdem lässt, sie verstärkt sozusagen die Kräfte unseres Ichs, um das zu bewältigen, aber sie vollzieht unseren Willen. Im Grunde ist es anders, als es etwa im Vater Unser geschildert wird, nicht wahr? Es geht eigentlich darum, dass durch das individuelle Ich der Wille des einzelnen Ich vollzogen wird. Also unser Wille soll vollzogen werden und der Christus hilft uns dabei. Dieses Pauluswort, nicht ich, sondern der Christus in mir, heißt nicht, also gut, ich gebe mein Ich auf und der Christus tut jetzt und bestimmt, was wir tun, sondern es heißt, dass er eigentlich unseren Willen vollzieht und uns nur die nötige Kraft gibt, um zunächst einmal auch den Ätherleib bearbeiten zu können und uns dann sogar so weit führt, zu den Vaterkräften führt, die allein fähig sind, bis in die physische Formgestalt hinein die ganzen Dinge zu bewältigen. Und das hängt dann mit dem Auferstehungsgeschehen zusammen, was heißt Auferstehung des Leibes. Aber mit Leib ist eben nicht unser stofflicher Leib gemeint, sondern diese physische Formgestalt, von der wir gesprochen haben. Und Vermittler dabei ist aber ebenfalls der Christus, der diesen Weg uns vorangegangen ist. Gut, also dass sich dieser Christus eben auf Erden verkörpern konnte, dazu bedurfte er eines besonders vorbereiteten Leibesgefäßes. Eines Leibesgefäßes, das im Grunde nicht durch den Sündenfall beeinträchtigt ist, soweit das also überhaupt möglich ist auf Erden. Und dazu also namentlich ein Leibesgefäß, das auch in den Ätherkräften also nicht so beeinflusst war, dass die Ätherkräfte zerstört waren. Das heißt, wo rein noch drinnen waren die Kräfte vom Baum des Lebens. Und da schildert uns jetzt Rudolf Steiner sehr deutlich in Übereinstimmung mit dem Lukas-Evangelium in Wahrheit, dass von dieser Adamseele, also von diesem Adam, dass nicht der ganze Teil dieses Adam, wenn man so will, dem Sündenfall unterliegt, sondern dass ein gewisser Teil zurückbehalten wurde, zunächst einmal in der geistigen Welt, nämlich durchaus von dem Adam-Ich auch, und nicht in die irdischen Inkarnationen zunächst hineingegangen ist. Es ist also eine Adamsseele auch zurückgeblieben, die also lange, lange Zeit nicht in irdische Inkarnationen hineingeht und hier, daher auch hier nicht also dem Einfluss der Widersacher unterliegt. Und dieses Ich wird erstmals geboren, und das heißt erstmals geboren mit der bloßen Ich-Fähigkeit. Das heißt, dieses Ich hat noch gar keine irdischen Inkarnationen hinter sich, hat daher auch noch keine irdische Entwicklung durchgemacht. Das heißt, es fängt im Grunde bei Null an. Dieses Ich wird erstmals geboren zur Zeitenwende als der Knabe, der im Lukas-Evangelium geschildert wird, oder den Rudolf Steiner auch den nathanischen Jesusknaben nennt. Nathanischer Jesusknabe deswegen, weil er sich aus der Nathan-Linie des Hauses David ableitet. Wenn man nämlich anschaut, gibt es also bei den Nachkommen Davids, der hat ja mehrere Söhne gehabt, und wenn man jetzt genau verfolgt die Geschlechtsregister, die in den Evangelien angegeben ist, dann leitet sich der Lukas-Knabe, also der Jesus-Knabe, der im Lukas-Evangelium geschildert wird, ab von der nathanischen Linie des Hauses David. Während der Knabe, der im Matthäus-Evangelium geschildert wird, sich von der salomonischen Linie ableitet. Also Salomon war auch aus dem Haus David, aber immer andere Linie. Es sind zwei verschiedene Linien. Die Nathan-Linie war die priesterliche Linie, wenn man so will, und die salomonische Linie war die königliche Linie, die sich fortgesetzt hat. Und mit diesem nathanischen Jesusknaben wird jetzt also einmal ein Ich geboren, das also noch nicht durch irdische Inkarnationen durchgegangen ist, das in seinen Astralleib noch nicht Einflüsse der Widersachermächte aufgenommen hat. Und dass sich jetzt inkarniert, natürlich in einem Gefäß, das durch die Inkarnationen gegangen ist, das aber aus dem auserwählten Volk natürlich stammt, wo am reinsten noch diese Jahwe-Kräfte nachwirken, die in vorchristlicher Zeit noch sehr stark dafür gesorgt haben, dass namentlich dieses Leibesgefäß, das heißt das physisch-ätherische, also das Leibesgefäß im engeren Sinn, dass das möglichst rein gehalten wird von den Widersacherkräften. Ganz frei kann es nicht sein, weil sonst könnte es nicht ein stofflicher Leib erscheinen. Und auch dieser nathanische Jesus wurde letztlich in einem stofflichen Leib geboren zur Zeitenwende. Aber es war also dieses Gefäß so rein, als es nur irgendwie möglich war. Aber das Ich auf der anderen Seite daher auch so unentwickelt, wie man es sich nur denken kann, sondern also rein ein potenzielles Ich, wenn man so will. Also das noch im Grunde gar nicht gewirkt hat. Auf der anderen Seite sollte jetzt dieses Leibesgefäß, das dann den Christus aufnimmt, aber auch fähig sein, oder sollte bereits vorgeformt sein durch Kräfte, die ein hochentwickeltes Ich hat, um so ein Leibesgefäß durchzugestalten, weil es ja an die Ich-Kräfte angepasst werden muss. Also gerade dieses Leibesgefäß des nathanischen Jesus ist eigentlich noch am allerwenigsten an ein individuelles Ich angepasst. Das ist eigentlich noch ganz allgemein gestaltet. Und jetzt ist die Frage, wie vereinbart man das Ganze miteinander? Wir brauchen also jetzt auf der anderen Seite ein Ich, das schon durch viele Inkarnationen durchgegangen ist. Und das wird eben geschildert mit dem anderen Jesusknaben, mit dem salomonischen Jesusknaben. Da geht ein Ich durch, das bereits sehr, sehr viele Inkarnationen durchgemacht hat, das also sich sehr oft inkarniert hat. Das heißt, ein Ich, das in der Vergangenheit sicher auch sehr viel Negatives durch den Einfluss der Widersacherkräfte auf sich geladen hat, das aber bereits zu einem hohen Grad mit diesen Kräften fertig geworden ist, zumindest im Astralleib, im eigenen. Das heißt, dass sich schon einen geläuterten, gereinigten Astralleib erworben hat. Das also schon weit voran ist, das also im Grunde eine Stufe erreicht hat, die die meisten Menschen erst überhaupt in der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe erreichen werden. Also ein Menschenwesen, das da weit vorangegangen ist, in der Fähigkeit, einen Astralleib zu reinigen. Das ist also dieser salomonische Jesusknabe. Und Rudolf Steiner gibt auch einen deutlichen Hinweis, also um wen es sich da handelt sozusagen. Es ist ein hoher Eingeweihter, der bereits also, nicht erst, sondern war jetzt schon viel früher dabei, war, aber der besonders auch in der urpersischen Zeit bereits gewirkt hat. Und bitte? Zarathustra, genau, das Zarathustra-Ich ist es, um das es geht. Also, wo es auch aus griechischen Überlieferungen bekannt ist, dass das also schon 6000 vor Christus da war. Aber wie gesagt, natürlich auch schon früher in der atlantischen Zeit da war, in der lemurischen Zeit, also schon ganz früh heruntergekommen ist, viele Inkarnationen durchgemacht hat. Und einer ist der weiß, was es heißt, durch die Hölle zu gehen. Weil der, um diesen Astralleib zu reinigen, muss ich nämlich durch die Hölle gehen, durch all diese Erlebnisse nämlich. Das ist genau das, was geschildert wird. Und daher auch der spätere Zarathustra, weil von dem also dann die Gesänge überliefert sind in der iranischen Mythologie, das ist ja eine spätere Inkarnation. Also man spricht da von dem Zarathustra, der so um 600 vor Christus inkarniert war. Aber das ist eine viel spätere Inkarnation. Im Grunde ist der Zarathustra oder dieser salomonische Jesus eine Wesenheit, ein Ich, eine Individualität, die im Grunde in jedem Jahrhundert sich verkörpert. meistens mit einer relativ langen Lebensspanne. Also das heißt, es liegen zwischen den einzelnen Inkarnationen oft nur nicht viel mehr als ein, zwei Jahrzehnte. So knapp geht das oft. Also eine ganz, ganz dichte Inkarnationsfolge.
Wo ist er jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ja. Ich kann das nicht sagen. Hat in der Regel nämlich dann auch, wie es bei großen Eingeweihten so ist, tritt er nur sehr selten öffentlich in Erscheinung. Also die höchsten Eingeweihten treten sehr selten öffentlich in Erscheinung und dann nur, wenn es einen ganz besonderen Grund gibt. Also zum Beispiel, und das bedeutet dann immer ein ganz großes Opfer, weil wenn er noch öffentlich auch in Erscheinung tritt, dann stürzen sich alle Widersacher drauf auf ihn. Gut, er kann vielleicht damit noch fertig werden, aber sie stürzen auf alles, was er tun will in der Welt. Das heißt, sie ergreifen dann was? Na, die Leute, die um ihn herum sind. Und dort wirken sie. Wenn er im Verborgenen wirkt und niemand, selbst die engste Familie herum, nicht weiß, wer der eigentlich ist, dann sind die relativ geschützt davon, weil die sind so bewusst gar nicht beteiligt an seiner Aufgabe. Die sind dann relativ geschützt, aber in dem Moment, wo sie Bewusstsein davon haben, mit wem sie es hier zu tun haben und an dieser Aufgabe mitwirken, na, dann sind das natürlich die geeigneten Opfer. Ganz besonders. Weil dann wird das Werk halt dadurch zerstört, dass wenn ich schon das Ich, dieses Eingeweihten nicht angreifen kann, dann greife ich halt alle in der Umgebung massiv an. Mit dem muss man rechnen. Entschuldige, du wolltest was...
Ist er immer zu erkennen?
Er ist sicher für den zu erkennen, der ihn erkennen soll. Also das heißt, wenn er in seinem Leben irgendwo einen Menschen trifft, dem eine besondere Aufgabe gibt und der die ganz bewusst ergreifen soll, dann wird es diesem Menschen sicher bewusst werden. Ist nicht immer das gesagt, dass ihm in dem Moment bewusst wird, wo er ihm begegnet. Da muss er selber schon sehr hochentwickelt sein. Weil er wird sicher nicht sagen, du hör mal, ich bin also der ehemalige Zarathustra, der jetzt als Meister Jesus durch die Welt geht und ich sage dir jetzt, du hast die und die Aufgabe. Also so läuft es ja nicht. Es ist eine geistige Begegnung in Wahrheit, die äußerlich vielleicht nur eine kurze Begegnung ist. Vielleicht sehen sie die und wechseln ein Wort miteinander oder einen Satz miteinander und nichts Besonderes und scheinbar im Äußeren. Und doch entsteht daraus für den anderen ein Impuls, der sein Leben dorthin führt, dass er seine geistige Aufgabe, die er sich halt vorher vorgenommen hat, aber von der er zunächst auch noch nichts ahnt, weil selbst der große Eingeweihter braucht der Zeit, bis er sich seiner Aufgabe hier auf Erden bewusst wird. Das ist auch nicht so. Stellt euch jetzt nicht vor, der Rudolf Steiner, ups, ist geboren und jetzt endlich schaut er ins Baby heraus und sagt, ich bin Rudolf Steiner, ich bin zu dieser Aufgabe gekommen, ich weiß das, also gehen wir es jetzt an. Und so, jetzt werden wir schnell laufen lernen und dann stürzen wir uns in die Welt und werden Anthroposophie verbreiten. So läuft es ja nicht, sondern auch der Eingeweihte wird sich seiner Aufgabe hier im Erdendasein erst Schritt für Schritt bewusst. Also die frühzeitig dann proklamieren, ich bin der oder der, von denen kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es wahrscheinlich keine großen Eingeweihten sind, sondern vielleicht gern sein möchten, aber das sind mehr die Eingeweichten halt dann. Aber also das dauert, bis man sich voll und ganz seiner Aufgabe bewusst wird. Und da ist es aber oft so, dass man seinem Meister begegnet in irgendeiner Form, wobei das heute gar nicht einmal mehr eine unmittelbare persönliche Begegnung sein kann. Es kann verschiedenst sein, es kann auch eine geistige Begegnung sein, es kann sein, dass ich vielleicht ein Buch lese, in dem das gar nicht einmal der andere, der Meister, geschrieben hat, sondern in dem sein Einfluss drinnen ist und in dem irgendein Satz drinnen steht, der für Milliarden von Menschen völlig bedeutungslos ist und an dem der eine Mensch, für den er bestimmt ist, hängen bleibt und den er dann wieder vergisst, dann wieder taucht einmal, er greift wieder zu dem Buch, er taucht wieder auf und vielleicht nach 30 Jahren einmal kommt er drauf und sagt, das bestimmt mein Leben, ich muss jetzt was machen. aus dem Impuls heraus. So passieren die Wirkungen. So ganz Dinge. Also es kommt nicht eine Begegnung, weil der sagt, du bist mein Geistesschüler jetzt, du kriegst jetzt die und die Aufgabe. Schau, ich habe dir da jetzt ein Kompendium zusammengeschrieben, was du alles abhaken musst. Ich gebe dir jetzt gute Tipps, wie du das machst. So läuft das überhaupt nicht. Sondern es läuft ganz unscheinbar. Die Kunst besteht nur darin, und darin zeichnet sich eben der Eingeweihte aus, der vom Meister einen Impuls übernehmen kann, dass er irgendwann in seinem Leben dann draufkommt, um was da eigentlich geht. Und sich irgendwann dessen bewusst wird. Und dann irgendwann sich bewusst wird, wo er genau den Impuls her hat, und dann weiß, aha, das kommt von meinem Meister sozusagen, das heißt von dem und dem Eingeweihten, der dahinter steckt in Wahrheit. Das ist also der Regelfall. Es kann natürlich in einzelnen Fällen auch so sein, dass es eine persönliche Begegnung ist, wo beide sich in dem Moment der Begegnung auch dessen bewusst sind. Aber das ist eher der Ausnahmefall. Also der Regelfall ist eher, dass es so indirekt geht. Aber der Betreffende wird schon darauf kommen im richtigen Zeitpunkt, was ihn betrifft. Und eben dieser Zarathustra oder Meister Jesus, wie er seit der Zeit heißt, der inkarniert sich nämlich immer wieder seit der Zeit. Also das heißt, er ist nicht zu verwechseln mit dem Christus, auch wenn er jetzt beigetragen hat dann zur Inkarnation des Christus und als dieser eine Jesusknabe zunächst geboren wurde, eben als der salomonische Jesusknabe, seit dieser Inkarnation nennt man ihn Meister Jesus. Und der hatte also ein hochentwickeltes Ich, also wie man es sich höher kaum vorstellen kann. Und wir haben also jetzt zwei Jesusknaben, die, naja, wenn man so will, auch einen unterschiedlichen geistigen Ursprung haben. Wir haben den einen, der ganz verbunden ist mit den Kräften des Baums des Lebens, der also verbunden ist auch mit diesen reinen Ätherkräften, die damit verbunden sind, der ganz reine Seelenkräfte auch hat, der aber ein Ich hat, das noch ganz ein unbeschriebenes Blatt sozusagen ist, das also noch nicht wirklich tätig gewirkt hat. Und wir haben auf der anderen Seite den salomonischen Jesus, der sich in Wahrheit ableitet von den Kräften des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der sich diese Kräfte im höchsten Maße bereits erworben hat. Das heißt, die Fähigkeit, wenn man so will, der moralischen Intuition im höchsten Maße erworben hat. Denn wenn Steiner spricht von der moralischen Intuition, um was geht's dann? Dann geht's darum, dass wir eigentlich diese Kräfte der Erkenntnis des Guten und des Bösen haben müssen, weil sonst habe ich keine moralische Erkenntnis. Da geht's ja gerade darum, das unterscheiden zu können. Also das ist ja trotzdem nicht nur was Negatives, dass wir davon gegessen haben, sondern wir müssen es eigentlich machen, wenn wir ein freies, geistiges Wesen werden wollen. Und das heißt, er nimmt sehr, sehr viel mit von diesen Kräften des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und die Problematik bestand aber jetzt darin, es war zunächst einmal nicht möglich, in einem einzigen Leibesgefäß diese beiden Kräfte miteinander zu vereinigen. Weil eben diese Kräfte zur Erkenntnis des Guten und des Bösen, der Preis dafür war, dass dieses Leibesgefäß oder die Leibesgefäße, in denen sich dieser Zarathustra, später Meister Jesus, immer wieder inkarniert hat, dass die natürlich durchaus durchsetzt sind von den Widersacherkräften. Und dass er es zwar im Zuge seiner Entwicklung geschafft hat, seinen Astralleib zu reinigen, so sehr zu reinigen, dass man ihn als Goldstern bezeichnen kann. Das ist nämlich die Bezeichnung für den ganz reinen Astralleib. Im Grunde ist das nichts anderes als ein Geist selbst. Das heißt, ein Astralleib, der durch das Ich bereits vollkommen vergeistigt, umgewandelt ist. Und den bezeichnet man als Goldstern, davon kommt der Name Zoroaster nämlich. Die Griechen sagen Zoroaster zu ihm und das heißt nichts anderes als Goldstern. Und das heißt, der Stern von Bethlehem, da geht es in Wahrheit nicht um einen äußeren Stern primär, um irgendeine Konstellation, der sie draußen folgen, die sie mir im Fernrohr angeschaut haben oder sonst wie, sondern es geht darum, dass sie diesem Geistesstern, diesem Seelenstern, wenn man es genauer will, gefolgt sind. Das heißt, einem Stern, der aus einem ganz reinen Astralleib besteht und in dem ein ganz starkes Ich drinnen ist. Und dem sind sie gefolgt und sie haben erkannt, dass dieser Stern sich jetzt zur Inkarnation anschickt. Und auch das konnten sie nur dadurch, weil sie nämlich diese Magier, die drei Magier, die drei Weisen aus dem Morgenland, weil sie schon in früheren Inkarnationen Schüler des Zarathustra, des Zoroaster waren. Und daher ihren Meister erkannt haben, dass er jetzt wieder zur Inkarnation herabkommt, und zwar zu einer ganz besonderen Inkarnation. Das war für sie sichtbar. Dass es dazu auch eine äußere Konstellation gab, ist eine andere Sache, und dass sie eben besonders befähigt dazu waren, aus dieser äußeren Konstellation heraus das zu lesen, dass jetzt die Zeit gekommen ist. Also das sind die drei Magier. Also wir haben es zu tun mit diesen beiden Kräften, die durch die beiden Paradiesesbäume charakterisiert sind. Aber wie kommt das jetzt zusammen? Das ist jetzt die Schwierigkeit. Wir haben also zwei Leibesgefäße im Grunde, von dem eines ganz rein ist, aber ein noch unentwickeltes Ich drinnen ist. Im anderen haben wir ein hochentwickeltes Ich, einen ganz reinen Astralleib, soweit es überhaupt möglich ist, aber durchaus einen physisch-ätherischen Leib, der von den Kräften des Sündenfalls ziemlich belastet ist, wie bei allen Menschen. Vielleicht bei ihm noch am wenigsten, aber immerhin doch auch. Und das wäre ein Leibesgefäß gewesen, in dem sich also der Christus nicht hätte verkörpern können. Das ist der Punkt. Und er braucht also ein Leibesgefäß, das so rein wie möglich ist und trotzdem von einem Ich aber durchgearbeitet ist. Wie tut man da? Das ist jetzt die große Schwierigkeit. Naja, und da schildert Rudolf Steiner eben etwas, was natürlich jetzt für die Menschen draußen, die ein bisschen mit dem Christentum vertraut sind, fantastisch klingt. Dass es in einem späteren Lebensalter in gewisser Weise zu einer Vereinigung dieser beiden Jesusknaben kam, nämlich indem das Ich des Zarathustra übertritt in die Leibeshüllen des nathanischen Jesus. Das ist im Grunde die einzige Möglichkeit, dass so ein hochentwickeltes Ich in so ein Leibesgefäß kommt, das aber nur möglich war, dass gerade ein Ich drinnen war, das noch nie durch eine Inkarnation gegangen ist. Nur so ist die Möglichkeit, dass sich das beides vereinigen lässt. Also ein ganz starkes Ich und ein Leibesgefäß, das so rein wie nur möglich ist. Und das ist das, was passiert im 12. Lebensjahr der beiden Jesusknaben, die ja etwa gleich alt waren, wenn es auch ein paar Monate Unterschied ist. Aber das ist die Szene, wo Josef und Maria den nathanischen Jesusknaben verlieren, also wo sie am Heimweg sich machen und dann darauf kommen, er ist gar nicht dabei, weil sie glaubt, er ist bei Verwandten dabei und dann darauf kommen, ja, er ist im Tempel und predigt dort den Schriftgelehrten und sie sind von seiner Weisheit so erstaunt und die er hereinbringt. Und das war ihm nur dadurch möglich, dass das Ich des Zarathustra, also dieses hohen Eingeweihten, der weit über diesen ganzen Schriftgelehrten natürlich stand, hereingegangen ist in die Leibeshüllen, aber jetzt des nathanischen Jesusknaben. Das Ich des nathanischen Jesus war praktisch ja noch nicht entwickelt, konnte also leicht Platz machen sozusagen. Also das ist ein Ich, das noch gar nicht wirklich verankert ist in der Leiblichkeit. Und das war ja auch für die Eltern und für alle damals das große Erstaunliche, dass dieser Jesusknabe, der bis dahin naja, im Grund sich relativ untalentiert gezeigt hat, bis auf eine Fähigkeit, eine unheimlich liebevolle Ausstrahlung zu haben. Also eine unglaubliche Herzenskräfte zu haben, aber in allem, was irdische Fähigkeiten, namentlich intellektuelle Fähigkeiten, wenn man es schon so nennen will, ist, eigentlich nicht befähigt war. Also würde man eher sagen, er ist hinten auch gewesen. Also heute in der Schule wird er sicher sitzen bleiben. Und, aber immense Herzenskräfte drinnen. Und der aber plötzlich fängt an, den Schriftgelehrten zu predigen, sodass die nur erstaunen können. Und das liegt eben daran, dass da im 12. Lebensjahr das Ich hinübergegangen ist, sicher auch mitgenommen hat, Teile des Astralleibes. Und das jetzt sich inkarniert hat, im wirklichen Sinne inkarniert hat, in den Leibeshüllen des anderen Jesusknaben. Mag so ganz besonders erscheinen, ist es nebenbei bemerkt nicht unbedingt. Es können solche Fälle vorkommen, wo das Ich die Leibeshüllen wechselt, obwohl es nicht so häufig ist, aber es kann auch in anderen Fällen vorkommen, aber erst recht in so einem ganz besonderen Fall, wo es also um die Inkarnation des Christus geht. Da muss man schon rechnen, dass da halt die Dinge ein bisschen komplizierter und ein bisschen unorthodoxer sozusagen laufen, weil es sonst eben einfach nicht möglich war, vorzubereiten, die eigentliche Inkarnation des Christus. Und dieses Zarathustra-Ich, und warum im 12. Lebensjahr? Naja, das ist der Zeitpunkt, wo beim Menschen, namentlich in südlichen Ländern, der Astralleib als eigenständige Wesenheit überhaupt erst geboren wird. Wir wissen ja aus der Anthroposophie heraus, dass der Mensch im Grunde gar nicht vollständig geboren wird, wenn er auf die Welt kommt, sondern das wird erst der physische Leib einmal als eigenständiger geboren. Aber noch lang nicht eigenständig ist zu dem Zeitpunkt zum Beispiel der Ätherleib, also die Lebenskräfte, die sind noch ganz verbunden mit der Umgebung, in der er lebt. Das Kind ist daher ganz und gar abhängig von dem, was im Ätherischen um ihn lebt, in der sozialen Gemeinschaft, in der Familie oder so, in der er aufwächst. Was im Übrigen sehr zu bedenken ist für die Erziehung oder was man als Eltern, worauf man als Eltern aufzupassen hat, weil was in unserem eigenen Ätherleib sich abspielt, ist uns ja kaum bewusst. Das sind zum Beispiel die Kräfte, die in unserem Temperament liegen, da kommt so ein bisschen was heraus, aber wir haben es bewusst also gar nicht so in der Hand. Und noch viel mehr anderes, weil wir schlafen eigentlich im Ätherleib im Wesentlichen. Das heißt, was sich da drinnen abspielt, hat aber eine ganz große Wirkung auf das Kind. Und wir sind uns dessen in der Regel gar nicht bewusst. Das heißt, Eltern zu sein, heißt im Grunde das ganze eigene Leben gewaltig. Wenn ich sage überdenken, ist das eigentlich ein blödes Wort, weil wenn ich es mal abstrakt überdenke, kommt eh dabei nichts raus. Aber ich muss eigentlich schauen, dass da wirklich, naja, wenn geistiges Denken hereinkommt, dann ist das schon was mit dem wirklichen Ätherleib zu tun hat, weil die Denkkräfte haben mit dem Ätherleib zu tun, nur eben gerade die Abstrakten am allerwenigsten ein lebendiges Denken müsste es sein, eins von mir aus der Fantasie schöpft und solche Dinge. Mit dem müsste ich mich sehr stark durchdringen, dann wäre ich aus meinem Ätherleib heraus die Kräfte schaffen können, die heilsam für das Kind sind, mit dem es noch verbunden ist. Und das war zum Beispiel also in einem sehr, sehr hohen Maße der Fall mit dem Elternpaar natürlich auch, dass dieser nathanische Jesus hatte, also dieser Josef und die Maria, die ganz junge Maria, die unheimlich starke ätherische Kräfte auch mitbringt, die noch eine unheimliche Reinheit in ihrem Astralischen mit sich bringt, also eine Jungfräulichkeit im Astralischen mitbringt, und andererseits dieser doch relativ alte und dadurch aber reife Josef, der also halt nicht mehr so die ungezügelten astralischen Impulse hat, die man halt in der Jugend hat, wo man selber mit dem eigenen astralischen noch nicht fertig geworden ist, weil wir müssen halt in jeder Inkarnation wieder einmal fertig werden mit dem, was wir da mitbekommen, und es wird im Grund immer schwieriger. Und die Jugendlichen heute haben es im Grunde schwerer als die Leute damals, aber es war auch damals schwierig. Aber der hat also eine lange Zeit der Abklärung jedenfalls hinter sich, sodass also diese astralischen Kräfte auch sehr rein sind. Und das heißt, das waren die geeigneten Bedingungen, unter denen dieser nathanische Jesus aufwachsen konnte. Und jetzt also mit dem 12. Lebensjahr eben, wechselt das Ich des Zarathustra da hinüber und hat jetzt Zeit vom 12. Lebensjahr, also warum jetzt 12. Lebensjahr? 12. Lebensjahr heißt, um es genau zu sagen, also mit der Geburt wird der physische Leib geboren, mit dem 7. Lebensjahr wird der eigenständige Ätherleib geboren. Da ist der physische Leib schon in der Grundstruktur durchindividualisiert, das ist fertig, zeigt sich durch den Zahnwechsel dann besonders, da ist das abgeschlossen. So, jetzt wird der Ätherleib als eigenständige Wesenheit geboren. Das heißt, jetzt ist das Kind ätherisch nicht mehr so stark von der Umwelt abhängig, sondern hat seinen eigenen Ätherleib. Es ist aber immer noch im Astralleib stark abhängig von der Umgebung. Denn der eigenständige Astralleib wird geboren erst mit dem 14. Lebensjahr bei uns. In den orientalischen Ländern, überhaupt zur damaligen Zeit, ist das Ganze ein bisschen früher, eben schon mit dem 12. Lebensjahr. Das ist ja so um die Zeit der Geschlechtsreife herum, also das ist etwas früher. Wir sehen im Übrigen, dass heute bei uns auch dieser Zeitpunkt sich eher nach vorne verschiebt. Also auch eher früher liegt, weil 14 ist halt schon fast sehr spät für die Geschlechtsreife, also es liegt heute meistens schon etwas früher. Und das heißt also, diese 7-Jahres-Rhythmen sind auch immer als Qualität aufzufassen und nicht unbedingt also mit der Stoppuhr zu nehmen als äußerer Zeitfaktor, sondern es ist eine innere Entwicklungsqualität. Das heißt also, mit dem 12. Lebensjahr ist das Leibesgefäß beider Jesusknaben eigenständig geworden, nämlich der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib. Also vorher hätte es keinen Sinn gehabt, dass das Ich, das Zarathustra da überhaupt hinüberwechselt, weil die Leibeshülle des nathanischen Jesus namentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht eigenständig war, wirklich vollständig. Da war nur der physische Leib eigenständig zunächst und dann langsam der Ätherleib und jetzt mit dem 12. Jahr endlich auch der Astralleib. Jetzt ist es also möglich, dass das Ich hinüberwechselt und jetzt Zeit hat vom 12. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr, um diese Leibeshüllen zu individualisieren, durchzuarbeiten. Also das heißt, ihnen jetzt auch eine Prägung zu geben, die dadurch entsteht, dass ein ganz, ganz starkes Ich darin arbeitet. Eines der stärksten Iche, die es zu der Zeit eben in der Menschheitsentwicklung gab. Es gibt noch ein paar andere hohe Eingeweihte, die in ähnlichem Rang sind, aber er ist also da ganz, ganz hervorragend. Und damit ist erst die Möglichkeit gegeben, dass sich jetzt, wenn man so will, das große kosmische Welten-Ich, der Christus, in diesem Leib inkarnieren kann. Und das gewährleistet ist, dass diese Leibeshülle, diese gewaltige geistige Kraft, die da jetzt hereinkommt, zumindest über eine gewisse Zeit lang zu ertragen. Auch nicht für alle Ewigkeit sozusagen, aber doch zumindest für eine Zeit von 3 Jahren. Denn die eigentliche Inkarnation des Christus erfolgt eben im 30. Lebensjahr jenes Jesusknaben, der also die Leibeshüllen des nathanischen und das Ich des salomonischen Jesus hat. Die äußeren Leibeshüllen des salomonischen Jesusknaben, also in dem ursprünglich das Zarathustra-Ich drin war, der ist halt bald verstorben danach, nachdem eben das Ich weggegangen ist. Eine Zeit geht es, dass so ein Leibesgefäß auch ohne Ich noch lebt bis zu einem gewissen Grad, aber das geht nicht auf lange Zeit. Also das heißt, der ist ja relativ bald dann verstorben. Und jener eine Jesusknabe übrig geblieben, der also jetzt vom 18. bis zum 30. Lebensjahr sich weiterentwickelt durch die Kraft des Zarathustra-Ich und mit dem 30. Lebensjahr mit der Jordan-Taufe, und das haben die Gnostiker sehr gut gewusst, dass man erst ab dem Zeitpunkt davon sprechen kann, dass der Christus hereinkommt. Allerdings halten sie es, die Gnostiker, also das heißt im Grunde ein Teil der frühen Christen, weil damals war das noch nicht so geschieden zwischen katholischer Kirche und Gnostikern. Im Grunde so in den ersten zwei Jahrhunderten gab es da die verschiedensten Strömungen drinnen. Und da haben eben manche den geistigen Hintergrund noch gekannt und andere haben im Grunde versucht, ihn draußen zu halten. Und das war dann das, aus dem die Kirche entstanden ist. Ich will jetzt gar keinen Angriff auf die Kirche starten, weil es natürlich auch sehr problematisch war, vieles, was die Gnostiker hineingebracht haben. Also, und es war mal wichtig, diese alten luziferisch-geistigen Impulse draußen zu halten. Aber der Preis dafür war, dass im Grunde in dem, was dann immer mehr als Theologie, als Kirchenlehre entstanden ist, im Grunde nur mehr das Physische gesehen wird und das Geistige nicht mehr verstanden wird. Die ganze Theologie ist eine Geschichte des geistigen Nichtverstehens in Wahrheit. Also immer mehr geworden. Es gab natürlich eine Hochblüte in der Zeit, in der Hochscholastik, Thomas von Aquin oder so, hat also da noch so weit es ging irgendwas Geistiges hereingeholt, aber spätestens seit der Zeit ist es aus. Also da ist es dann ganz aus. Und weil es hat schon angefangen, schon zur Zeit der Kirchenväter, ich meine, das waren die am wenigsten dann noch irgendeine Hellsichtigkeit hatten. Die wenigsten hatten etwas davon noch. Das heißt, sie haben nur mehr mit dem Verstand darüber spekulieren können, über das, was sie nicht mehr sehen. Und das ging eine Zeit lang noch, dass sie zumindest geahnt haben, die Dinge, aber es wird immer schlimmer. Und es gab immer wieder große Einbrüche, wo einerseits sagen wir mal, das ist nur das harmloseste, Fehler entstanden sind, also Fehleinschätzungen, aber vor allem auch, wo ganz bestimmte Machtimpulse hineingekommen sind und die man dann aber dogmatisch festgelegt hat, einfach um sich eine bessere Position zu verschaffen. Weil man muss denken, Theologie schöpft das sehr stark aus dem Rechtssystem, aus dem römischen, und das auch unser heutiges Rechtssystem ist aus dem Kirchenrecht eigentlich entstanden, und das Kirchenrecht ist aus dem römischen Recht entstanden. Und da ging es darum, das römische Recht, da geht es darum, dass jedes Ego seinen Anspruch bewahren kann und dass man halt so einen gewissen Ausgleich aber schafft, dass nicht das Chaos herrscht. Aber im Grunde geht es darum, wie jeder sein Ego am besten in der Welt positionieren kann. Also im Rechtssystem geht es im Grunde um das. Das hat nichts mit göttlicher Gerechtigkeit zu tun, sondern es geht darum, jedem Ego halt halbwegs einen Teil zuzumessen. Und manchmal halt einem ein bisschen einen größeren Teil. Alle sind gleich, aber manche sind halt doch gleicher irgendwo. Und das ist natürlich auch wahnsinnig stark in das Kirchenrecht und die ganze kirchliche Dogmatik eingeflossen, dass bestimmte Päpste oder bestimmte Kardinäle oder so sich ihre Machtposition sichern wollten und dafür ganz bestimmte Dogmen festgesetzt haben. Und das hat mit dem Geistigen dann schon gar nichts mehr zu tun. Das ist eine äußere Machtpolitik. Und das haben wir heute in der Theologie drinnen. Man braucht sich daher nicht wundern, dass wenn man es liest, man denkt, es ist alles wirklich gescheit. Es ist gescheit, weil es alles logisch nachvollziehbar ist. Die Theologie ist eine der strengsten logischen Sachen. Da gibt es nicht, ich schüttel das aus dem Ärmel irgendwo, oder ich habe irgendeine Imagination oder was und die ist halt nachvollziehbar vielleicht, sondern da ist es logisch. Schritt für Schritt wird das bewiesen und belegt und mit diesem Kirchenvater, der hat das gesagt, der hat jenes gesagt das ist genial im Grunde. Also das ist logischer als selbst die heutige Naturwissenschaft, Faust. Die hat gelernt davon im Grunde. Also dumm ist das Ganze nicht, aber wie es halt mit der Logik so ist, man kann alles beweisen mit der Logik, wenn man die richtigen Sachen zusammenträgt und zusammenstellt und eben vernetzt dann logisch miteinander, dann passt es. Und solange man nicht weiß, dass dann vielleicht ganz andere Dinge unter den Tisch gefallen sind, dann denkt man, anders kann es gar nicht sein. Und man merkt nicht, dass man nur eine ganz große Einseitigkeit hat, nur einen großen Splitter einfach oder einen kleinen Splitter vielleicht sogar von der eigentlichen Wahrheit. Und dadurch aber ein völlig verzerrtes Bild entsteht. Aber das heißt, wenn man die theologischen Schriften liest, fragt man sich dann immer, und wo ist jetzt das Geistige dahinter? Wenn sie über die Auferstehung reden oder was, da wird ellenlang, seitenlang alles beschrieben und bewiesen und nachher denkt man sich trotzdem, aber wie das jetzt zugehen soll, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Ich weiß jetzt, was ich glauben soll, aber eigentlich weiß ich es nicht, weil vorstellen kann ich mir es nicht. Ich weiß aber jetzt, welche Sätze ich sagen muss, damit es sozusagen konform mit der Dogmatik geht, das weiß ich. Ich weiß es bis in die kleinste Wendung hinein, wie ich es formulieren muss, was ein echter Kirchenglaube ist. Nur, wenn irgendein chinesisches Zeichen dort stimmt, wäre es auch nicht anders. Ich wüsste nicht mehr damit anzufangen, in Wahrheit. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesprochen, aber weil es gibt natürlich Leute in der Kirche auch, die trotzdem ein Verständnis haben, aber die haben es dann trotzdem, trotz dieser Dinge. Ja, aber die können natürlich auch dann die Kirchenpolitik nicht wirklich bestimmen. Ich meine, die müssen sich halt dann irgendwo einen Freiraum schaffen, ihre neuen Freiheit irgendwo in einen Eckerl schaffen, wo sie das leben können. Aber wehe, sie wollen es also in den Rang einer kirchlichen Dogmatik erheben, dann rennen sie an. Und da irgendwas bewegen im Kirchengeschehen, dann stehen sofort an. Es ist nicht möglich, also beim besten Willen, daher ganz egal, welcher Papst da oben sitzt, er kann fast nichts bewegen. Es ist minimal der Spielraum. Weil da sind solche, und alles, was nicht so logisch eingepasst werden kann in das System, wird nicht angenommen. Das geht nicht, das funktioniert eben einfach nicht. Das ist, und daher heißt es unheimlich träge, die Geschichte. Gut, aber das war jetzt eine Abschweifung. Wir haben also jetzt diesen Jesus von Nazareth, so können wir ihn jetzt nennen, der also die Vereinigung dieser beiden Jesusknaben ist. Und der nimmt jetzt mit der Jordantaufe an diesem ausgezeichneten Punkt der Erde, das ist so, wie soll man sagen, der schöpferische Keimpunkt der Erde, kann man sagen, war dort. Und das ist aber auch der Punkt, der am tiefsten in die Erdentwicklung herabgestiegen ist. Es ist nicht zufällig so, dass der Punkt der Jordantaufe ist im Grunde der Punkt, der am tiefsten, nämlich jetzt rein physisch gesehen, das tiefst gelegene Festland überhaupt auf der Erde ist. Es liegt also fast 400 oder über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also vom Festland, jetzt rede ich nicht vom Ozeanboden oder so, aber vom Festland ist es der tiefste Punkt praktisch. Liegt also am Jordan, es geht dann in ziemlich gleichem Niveau eben bis zum Toten Meer hinunter. Da ändert sich dann nicht mehr sehr viel. Und dort hat also diese Jordantaufe stattgefunden. Einfach, weil von der Äthergeografie der Erde und ja sogar bis in die physische Geografie der Erde, aber physisch jetzt wieder genommen bezüglich der Formgestalt der Erde, ist das eben der Punkt, wo die tiefstmögliche Inkarnation stattfinden kann. Das heißt, wo sich eine Ich-Kraft am allertiefsten verbinden kann mit dem Physischen. Das ist nämlich die Problematik. Wenn wir jetzt vorher sagen, ja, es waren doch schon vorher Iche inkarniert oder so, das Problem ist, wie tief ist dieses Ich inkarniert? Das fängt ganz langsam einmal an, dass das Ich erst, wenn man zurückgeht in die lemurische Zeit, wo natürlich auch der Leib noch nicht so war, aber der kommt noch sehr wenig hinein, selbst in den Astralleib sehr wenig, in den Ätherleib sehr wenig, in den physischen Leib sehr wenig. Es ist zwar eine Inkarnation, das heißt also, es wirkt bereits im physischen Leib, aber bei Gott nicht im ganzen physischen Leib. Das heißt, große Bereiche des physischen Leibes werden nicht vom Ich durchdrungen, sondern von den geistigen Kräften, die von außen wirken. In dem Fall noch hauptsächlich von den guten Göttern, aber zerstörerisch, aber auch von den Widersacherkräften. Wir zum Beispiel, wir als Durchschnittsmenschen sind auch noch nicht in dem Stadium angelangt, dass wir eine vollständige Inkarnation gehabt hätten. Eine wirklich vollständige. Das heißt, wo wir bis in unseren physischen Leib hinein durch und durch inkarniert sind. Wir sind erst auf dem Weg dorthin. Der Christus ist uns vorausgegangen, indem er sich jetzt in diesen Leibeshüllen des Jesus von Nazareth, also dieser vereinigten Gestalt der beiden Jesusknaben, jetzt beginnt zu inkarnieren mit der Jordantaufe. Beginnt zu inkarnieren. Also auch mit der Sense vorstellen, das ist der Prozess, zack, Jordantaufe und jetzt schwupps steckt er da drin. Na, wenn das der Fall wäre, dann wird also sicher in dem Moment das Leibesgefäß zersplittert werden. Das würde also nicht gehen. Sondern es ist ein Prozess, wo langsam dieses Christus-Ich jetzt diese gut vorbereiteten Leibeshüllen ergreift und wo das Ich des Zarathustra in dem Fall herausgeht. Das heißt, im Grunde sich in die geistige Welt begibt, ohne dass aber jetzt die Leibeshülle stirbt deswegen. Daher muss das also, wenn man es jetzt modern sagt, sehr koordiniert passieren, dieser Prozess, weil im Leibeshüllen, die vom Ich verlassen werden, halten es nicht sehr lang ohne dem Ich aus. Also es muss Ich-Kraft darin wirken, das heißt der Prozess des Hereingehens, des Christus-Ichs und des Herausgehens, des Zarathustra-Ichs muss also sehr Hand in Hand gehen, dass die Leibeshülle niemals zu sehr verlassen wird von einer Ich-Kraft. Aber trotzdem, das gilt aber auch auf der anderen Seite, dass bis dato noch kein Leib vollständig von einer Ich-Kraft durchdrungen wurde. Nicht einmal dieses Zarathustra-Ich war fähig, die Leibeshüllen vollständig zu durchdringen. Zu einem großen Teil, aber nicht vollständig. Und das beginnt eben jetzt erst mit der Inkarnation des Christus und die dauert im Grunde bis zum Mysterium auf Golgatha. Im Grunde bis dahin dauert der Inkarnationsvorgang in Wahrheit. Und erst mit dem Kreuzestod auf Golgatha löst sich dann das Ich eben wieder von den Leibeshüllen und die Leibeshüllen werden dann der Erde übergeben in einem einzigartigen Zustand. In einem einzigartigen Zustand deswegen, weil sie sowieso schon als das bestmögliche Leibesgefäß vorbereitet waren durch die beiden Jesusknaben und jetzt noch durchdrungen wurde, vollständig bis in die festesten Bestandteile hinein, bis ins Knochensystem hinein von der Christuskraft, das heißt von dieser Christus-Ich-Kraft, von dieser kosmischen Ich-Kraft, die aber zugleich zu einer menschlich-irdischen Ich-Kraft geworden ist, das heißt sich in ein einzelnes kleines Gefäß hinein gepresst hat, wenn man so will. Und das hat auch dieser Leib genau diese 3 Jahre seit der Jordantaufe bis zum Kreuzestod ausgehalten. Länger hätte die Inkarnation des Christus nicht stattfinden können. Also nämlich in dem Moment, wo wirklich das Gefäß vollständig durchdrungen war von dem Christus-Ich, musste es zerbrechen. Das war der Moment, wo es zerbrechen musste. Weil trotzdem es das reinstmögliche Gefäß war, es trotzdem nicht ganz frei von den Folgen des Sündenfalls war, weil es war trotzdem ein menschlich-irdisch-stoffliches Leibesgefäß. Das heißt, da sind Widersacherkräfte immer noch drinnen gewesen und das muss zersprengt werden. Also das geht nicht. Also ein Idealgefäß im hundertprozentigen Sinn war eben das auch nicht. Es war nicht das Bestmögliche, das da war. Und dadurch, dass aber das Christus-Ich jetzt diese Leibeshüllen alle letztlich gereinigt und durchdrungen hat, vollständig, und weil vollständig durchdrungen heißt eigentlich, sie gereinigt zu haben, auch vollständig von den Widersacherkräften und so weiter, dadurch entsteht die Möglichkeit, dass wir auch langsam mit der Hilfe des Christus diese Kräfte entwickeln. Steiner schildert das ja sehr ausführlich und sehr genau, das würde uns aber jetzt so zu weit führen, wie auch in der Geschichte zum Beispiel besonders herausragenden Persönlichkeiten dann so etwas wie Abbilder oder Kopien von den Leibesgliedern, von den Wesensgliedern dieses Christus Jesus einzelnen Personen einverwoben wurden. Also zum Beispiel was vom physischen, vom Ätherleib, vom Astralleib sogar, ja sogar vom Ich-Träger. Der Ich-Träger ist zwar noch nicht das Ich, aber das ist also jener Teil, der also besonders im menschlichen Organismus dafür notwendig ist, dass das Ich sich überhaupt inkarnieren kann, von dem aus es wirkt. Aber das sind nur sehr komplizierte Fragen, die wir vielleicht zu Ostern einmal klären können. Da können wir über das sprechen. Aber damit so als ein bisschen ein Bogen darüber, was der Weihnachtsgedanke ist, was da dahinter steckt, welche gewaltige Sache dahinter steckt und wie das eben auch verwurzelt ist, aber letztlich in der Paradiesesgeschichte, wie das von dort seinen Ausgang nimmt, wie das auch mit den Paradiesesbäumen, mit den beiden zusammenhängt. Jetzt will ich das aber alles natürlich nicht als anthroposophisches Dogma erzählen. Ich meine, Steiner hat es uns so berichtet und versucht uns halt einmal einen Erlebenszugang zu diesen Dingen zu bringen. Man kann eh nur versuchen, einmal damit zu leben, zu schauen, was das für Konsequenzen hat und ob man irgendwas damit anfängt. Sagen wir mal so, es soll auf jeden Fall kein Dogma sein. Das ist ganz sinnlos, aber was uns Steiner gegeben hat, ist auf jeden Fall eine starke Anregung, sich einmal damit zu beschäftigen und zu sehen, dass vielleicht hinter diesem Weihnachtsereignis noch viel mehr steckt, als man an der Oberfläche sieht. Und wenn man dann ein bisschen genauer schaut, findet man schon viele Anhaltspunkte, wo eben Dinge, die vorher völlig rätselhaft sind, sei es nur die zwei sehr unterschiedlichen Evangelien, einfach plausibler werden. Und man braucht dann wahrscheinlich eher ein ganzes Leben oder vielleicht mehrere Leben, um das wirklich ehrlich nachvollziehen zu können. Wo man nicht nur sagt, na, der Steiner hat es gesagt und ich glaube es ihm halt. Das ist vielleicht einmal eine gute Basis zu sagen, ich nehme mal an, was wäre, wenn er recht hat. Das ist einmal eine gute Basis. Mehr hat er ja nie verlangt, im Grunde. Aber das mitzunehmen und einfach ein bisschen darüber nachzudenken und versuchen es nachzuleben, vorhin sie es wirklich erlebnismäßig bildhaft fast vorzustellen und es nachzuvollziehen.
Bitte. Also die Kreuzung war aber schon so eine körperliche Kreuzung.
Ja, durchaus. Durchaus, ja. Durchaus. Durchaus. Ich meine, das ist halt die Problematik bei dem Ganzen, dass es dann, weil es gibt hier auf Erden keine anderen Inkarnationsbedingungen, dass es wirklich zunächst einmal bis ins körperlich-fleischliche in unserem Sinne geht. Also jetzt einmal halt. Ich meine, es wird irgendwann so weit kommen, dass die Auferstehung stattfindet, auch für uns. Das heißt, dass wir dann eine physische Form haben, die aber nicht stofflich ist und die daher auch unverweslich ist und die unser ganz individuelles Gepräge hat, die eben im Unterschied zu dem, was ursprünglich intendiert war, wo die Elohim im Grunde ein gleichartiges Leibesgefäß für alle Individuen entwickeln wollten oder eigentlich auch gar nichts anderes entwickeln konnten, muss man dazu sagen, sie konnten eigentlich nur einen Mustertypus machen. Sie konnten nicht für jeden Menschen ein individuelles Gefäß machen, sondern sie konnten nur eines für alle machen. Und so wird es aber irgendwann dazu kommen, dass jeder Mensch sein individualisiertes Leibesgefäß hat, sein physisches, das aber nicht stofflich ist, sondern reine Formgestalt ist. Das ist dann der Auferstehungsleib. Also zu dem soll es kommen. Das wird wichtig sein für die weitere Entwicklung unseres Geistigen. Aber dem werden wir uns dann beim Ostergedanken widmen.
Mein Jahwe hat sich ja von den anderen getrennt, Elohim, nicht?
Ja.
Also den Mondkraft, die Ansinnung und der Sonnenkraft.
Also so ist es, ja.
In der Zukunft aus. Gibt es da wieder eine Trennung?
Ja, es wird, also auch auf der nächsten planetarischen Entwicklung wird es auch eine Trennung geben. Ganz aufgehoben wird die eigentlich erst werden im letzten Zustand, im sogenannten Vulkanzustand. Da wird dann alles wieder vereinigt sein. Und das betrifft natürlich dann auch die geistigen Wesenheiten. Aber es wird bis dahin die Notwendigkeit bestehen, dass es eben verschiedene Planeten, wenn man es so nennen will, geben wird, verschiedene Himmelskörper. Also das heißt, dass die eigentliche zentrale Entwicklung auf einem bestimmten Platz stattfindet und daneben es aber Nebenschauplätze gibt, die momentan ausgelagert sind, weil das, was dort dann Widersacherkräften oder Ding wirkt, eben noch nicht bewältigt werden kann zu dem Zeitpunkt. Also es ist ein riesiger Prozess, das Ganze.
Erfahren wir dann einen neuen Namen, einen neuen Elohim-Namen, so wie Jahwe zum Beispiel? Gibt es da einen von den anderen sechs? Weiß man noch nicht.
Nein, es wird wirklich, ich meine, was man sagen kann, ist, trotzdem es eine Vorsehung über das Ganze in gewisser Weise gibt, sind doch viele Details offen. Also die Vorsehung ist eben auch nicht so, dass das alles schon in dem Sinn vorbestimmt wird, dass man genau sagen könnte, was am Ende herauskommt. Nämlich gerade dadurch, dass der Mensch hier einbezogen wird mit seiner einzigartigen Möglichkeit zur Freiheit, wird das eben für die Zukunft, also ab heute für die Zukunft, ein sehr wesentlicher Faktor sein, der die ganze Weltentwicklung, nicht nur unsere irdische, sondern des ganzen Kosmos, der damit verbunden ist, mitbestimmen wird. Und Freiheit heißt aber dann eben, dass es durch uns bestimmt wird, welcher Weg. Es ist also durch die Vorsehung in gewisser Weise nur festgelegt, was möglich ist. In welcher Bandbreite sich das bewegt bis zu einem gewissen Grad. Aber das ist ein sehr eigenes Thema noch. So viel in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und kommt's gut ins neue Jahr. Und wir fangen nach Weihnachten dann, ich glaube am 12. haben wir jetzt gesagt.
Nein, du machst am 13.
Oder 13. 13. ist es. Mach ich weiter und dann du.